Ja, damit wieder herzlich willkommen hier beim Sternentor mit mir. Ich bin Clemens und an meiner Seite virtuell ist auch
der Thomas. Hallo.
Hallo. Ja, dann kommen wir doch erstmal zum Feedback. Ich habe hier Tabs irgendwo offen. Wir hatten ja beim letzten Mal, habt ihr bestimmt mitbekommen, ein paar technische Probleme. Da hat sich der Raphael schon darunter auf Twitter ein Lied, vielleicht einen ersten Anfang ausgedacht für das Musical. Vielen Dank dafür. Auch Gregor hat da uns ein GIF gepostet, man solle nicht aufgeben. Vielen Dank dafür. Haben wir natürlich nicht. Hat dann am Ende noch alles geklappt. Jetzt lädt sich alles neu. Ist interessant, die Tabs. Naja. Ja, dann gab es noch Probleme bei der letzten Folge mit dem Exportieren. Da ist irgendwas schiefgelaufen und habe ja auch Mut zugesprochen bekommen vom Gregor und Matt Revolver. Hi. Danke auch für eure Empfehlungen und Tipps. Auch von Mirko, der hat uns einen Tipp gegeben. Pixel Power auch. Und der Simon hat auch noch was geschrieben. Also vielen Dank an euch und für die aufmunternden Worte, hat ja alles geklappt. Genau, ach so, ja, Raphael, also auf Twitter, Jada Blinks, hat auch schon mal ein Logo entworfen für das Stargate Musical. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen auf Twitter, was sehr cool aussieht. Vielen Dank dafür. Ist doch schon mal ein Beginn auch, dass man was Visuelles hat. Ja. In Bezugnahme auf die Folge Das Schwarze Loch hat geschrieben Miss Serapha, in Klammern blauer Plüschknubbelpilz et Seraphasin auf Twitter, meine absolute Lieblingsfolge. Ich hoffe, wir haben sie nicht zu sehr zerredet. Wobei man da ja natürlich auch anderer Meinung sein kann. Vielleicht sind wir ja immer ein bisschen kritischer. Ich glaube, ja, das war es dazu. Ach so, genau. Audacity hat bei der letzten Folge, die geschnitten wurde, interessanterweise mal so einen Fehler gehabt mit keiner Rückmeldung, was ja manchmal passiert, wenn da irgendwie der RAM irgendwas ist da. Und sah ganz witzig aus, denn die Datei hieß ja SG1 Seelenwanderung Clemens und dann in Klammern keine Rückmeldung. Das fand ich auch ganz witzig irgendwie. Leicht philosophisch angehaucht vielleicht, ja. Ich glaube, das war es zum Feedback, ja. Auf Facebook und Instagram war jetzt diesmal nix. Könnt ihr auch gerne aktiv sein. Wir lesen das, keine Angst. News, okay, ja, ich habe jetzt hier mir auch mal, ja, wisst es ja, diese Mediabooks gab es, ich glaube, 4 verschiedene Motive waren das zum Stargate-Kinofilm von Roland Emmerich. Ja, eins habe ich mir da jetzt auch mal gekauft. Ja, vielleicht gibt es da ja auch mal was hier auf unserem YouTube-Kanal, wo noch nichts ist. Vielleicht mache ich da mal ein Unboxing oder irgendwie ein kleines Video zu, was da so drin ist und ob sich der Kauf oder für wen sich der vielleicht lohnt, weil viele von euch haben bestimmt auch die alte Version, die habe ich auch noch auf Blu-ray, war es auch, glaube ich, sogar. Genau, aber ist ein schönes Cover von Koch Media, war das?
Koch Media, die haben auch dieses, haben die nicht dieses unsägliche Perry Rodan-Spiel gemacht?
Das kann gut sein, bin ich mir jetzt unsicher, aber ist möglicher. Dann können wir doch sagen, wie die Folge heute heißt. Wie heißt die Original, Thomas?
Serpent's Song, also im Deutschen übersetzt wäre es ja der Gesang der Schlange, genau. Oder der Song, das Lied der Schlange.
Ist natürlich im Deutschen merkwürdig übersetzt. Du hattest es auch in der letzten Folge am Ende schon gesagt. Der Sturz des Sonnengottes, der eigentlich ein Schlangengott ist. Also ja, da hat sich jemand nicht so...
Wobei, das ist ja eigentlich, jetzt müssten wir eigentlich den Raphael dabei haben und wir müssen singen, weil das ist ja dann eigentlich eine Musical-Folge, weil ein Song tritt hier in der Folge gar nicht auf.
Das also, stimmt wohl, ja. Wäre jetzt vielleicht der gute Einstieg gewesen, genau. Und
Also auch die englische, der englische Titel ist völliger Blödsinn.
In Bezugnahme auf diesen englischen Titel hatte ich noch gefunden, dass es wohl ein Ausdruck Schwanengesang sein soll und eine Redewendung für den letzten Akt vor dem Tod ist und... Schlange bezieht sich auf Apophis als Schlangengott, aber weiß ich nicht. Ob das so korrekt ist, hatte ich nur gelesen.
Warte. Swan Song. Ja. Ich guck mal gerade, ob es das
vielleicht gibt's
überhaupt
das
im Englischen gibt.
Also Redewendung oder alles. Das kann.
Ja, doch. Ja, ne? Gibt's auch. Ist auch im Englischen Swan Song.
Weil kannte ich so auch nicht. Was man wieder dazulernt hier.
Wobei, na, ohne jetzt. Ja, ja. Na, es ist ja eigentlich nicht. Ne? Kommen wir am Ende nochmal zu.
Ja. Dann, wann wurde es denn in den USA ausgestrahlt?
Nee, ich habe ja den Deutschen, 24.01.1999.
Und ein Jahr davor, am 12.02. Ach nee, auch nicht ein Jahr ist es. Habe ich mir jetzt die falsche notiert? Warte, nee. 12.02.1999, genau, also im gleichen Jahr. Auf Showtime, ja. Regie, Peter DeLuise und, ja, die das Drehbuch geschrieben, Catherine Powers dieses Mal.
Depp, Sekunde, du gehst hier einfach drüber weg. Peter DeLuise, das ist sein erstes Mal Stargate.
So, Entschuldigung.
Ne, er hat vor allen Dingen, ich rede jetzt erstmal über ihn als Director, ne, er hat das erste Mal SG-1 gemacht, er hat später auch, also noch weitere Folgen, später auch Stargate Atlantis, Andromeda und Stargate Universe. Und woher kennt man ihn? Natürlich als Schauspieler, der spielt bei Sequest den Deckwood.
Stimmt, Sequest gab es ja auch nochmal, ja.
Ne, er hat auch in SG-1 ein paar Mal mitgespielt und ansonsten war er einmal in Outer Limits auch zu sehen. Aber als Deckwood kennt man ihn natürlich, genau. Ne, mit Roy Scheider.
Dann wurde es leicht gestiegen, also zuletzt 1,78 Millionen, 13,8% und jetzt sind wir heute bei 1,92 Millionen, 15,6%. Ja, so viel zum Vorgeplänkel. Wir sind auf einem Planeten. Juhu. Man sieht da einen Todesgleiter, einen Deathglider, der da über den Planeten unter Beschuss gerät von einem Goa'uld-Mutterschiff. Ist natürlich wendig und wird da jetzt nicht von getroffen. Und der will da eben zu diesem Planeten entkommen. Und auf diesem sehen wir dann auch schon SG-1 in Wüstentarnkleidung. Also jetzt sind sie mal etwas vorbereitet. Ist ja, es schwankt ja manchmal. Sie wissen ja eigentlich dann immer, wenn sie Smalp durchschicken, wie so die Gegebenheiten sind. Grob jedenfalls. Ja, die sind da relativ entspannt und T'Jalk läuft etwas abseits des Stargates umher und Daniel meint irgendwie, sollten sie nicht hier schon längst da sein? Unil bejaht das und T'Jalk glaubt irgendwie auch nicht dran, dass die Tok'ra die jetzt in die Irre führen würden. Also man hat da wohl einen Treffpunkt oder ausgemacht, ja. Daniel spekuliert nochmal, ja, nun angenommen, es waren jetzt die Tok'ra, die uns wirklich die Nachricht hier geschickt haben, dass wir die hier treffen sollten. Wir haben ja nur irgendwie eine Reihe von Koordinaten erhalten und Daniel regelt sich auch fast schon erotisch auf diesen Steinen, auf diesen, ja, Sims ist es nicht, diese Mini-Treppe, die immer vor diesem Stargate ist. Sah ein bisschen komisch aus, ja. Ja, sind alle ganz entspannt noch. Carter meint, ja, das waren aber unsere Funkfrequenzen, also dieses Signal, was da irgendwie angekommen ist bei SG-1 oder dem Stargate Center und dann, wer sollte uns das sonst schicken, ne? Sagt sie noch.
Ja, das ist aber auch wieder totaler Schwachsinn, weil die sind ja schon öfter auf andere Leute getroffen, ne? Die verständigen sich ja auch per Funk, also mal ganz ernsthaft, die Radiofrequenz von denen ist doch jedem bekannt, dem sie irgendwann mal begegnet sind, der irgendwie was an Technologie hat.
Wahrscheinlich schon, das ist so hier Stargate FM.
Ja, eben, so in der Richtung. Also völlig an den Haaren herbei.
Hören Sie wieder rein auf.
Also liebe Goa'uld, wenn ihr uns zuhört und die Erde erobern wollt und das SG-Team ausschalten wollt, also die SG-Teams oder so, immer einfach nur anwählen und funken durch mit Koordinaten. Die kommen vorbei, ihr könnt ja alle platt machen. Genau. Funktioniert bestimmt auch ein paar Mal.
Sind doch auch wie in den USA so die Leute, die da diese Rettungs- und Polizeifunk dauernd abhören. Ja. O'Neill wendet sich dann an Carter, ja, hier, ich bin nicht wirklich begeistert von dieser Nummer, ruft nicht uns an, wir rufen sie an, er will das nicht so haben, es ist ihm wohl zu unkonkret. Dann gibt's einen kleinen Cut, T'Jalk geht am Wahlgerät vorbei und ja, wird auf was aufmerksam. Man hört auch eine Explosion und er dreht sich dann in die Geräuschrichtung, die anderen sind in Gedanken vertieft, bekommen da irgendwie komischerweise nichts von mit. Ja, und T'Jalk schaut dann zum Himmel und dann deutet er dahin so, da! Alle drehen sich dann zu ihm und sehen dann nun, wie dieser vorhin erwähnte Todesgleiter jetzt auch unter Beschuss dann da einfliegt. Ja, und O'Neill meint auch sofort hier Deckung und alle werfen sich auf den Boden dort. Und der Gleiter schwirrt ja über T'Jalks Kopf vorbei und über den Rest von SG-1 auch. Ja, und in einen Hügel dann unweit vom Gate stürzt er da rein. SG-1 rennt dann nun zu dieser Absturzstelle und da springen wir jetzt auch hin. Da ist nämlich dieser, ja, ist so halb zerlegt natürlich da, jetzt ist nicht ganz angekommen. Es raucht auch da, wo der Todesgleiter jetzt ist und ja, O'Neill mit Waffe am Anschlag guckt sich das Cockpit an, aber ist anscheinend leer. Sie schauen sich dann die Umgebung an und dann sehen sie da, sieht jetzt von hinten jedenfalls wie eine Wache gekleidet mit, ne, mit diesem Kettenhemd, ihr kennt das. Auf dem Bauch liegend jemand, der da rumkriecht. O'Neill, T'Jalk laufen dann dahin. Waffe im Anschlag, versteht sich. Und ja, diese Wache, wie man vielleicht zuerst denkt, dreht sich dann um. Und es ist kein geringerer als Apophis. Und seine Augen glühen auch. Er ist geschwächt. Ja,
Nein,
und
nein, 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 das hast du doch völlig verwechselt. Also bitte, bei dem Titel ist es doch bitte Ra.
Okay, es ist Ra. Mit falschem Schauspieler, genau. O'Neill ist ungläubig, ungläubig. Das ist doch nicht möglich. Apophis bittet auch um Hilfe.
Helft mir.
Aber O'Neill denkt sich Safety first und richtet seine Waffe natürlich auf ihn. Ja, und dann kommt unser Vorspann.
Wir sind immer noch auf diesem Planeten. Apophis liegt da immer noch unten, atmet schwer. Carter und Daniel kommen auch rüber. T-Rex steht über Apophis und ja, so ein bisschen Geplänkel. Und Daniel kann es gar nicht glauben, ne, dass das wirklich Apophis sein soll. Und der bettelt noch so ein bisschen. Tobi, please. Ja, T-Rex will ihn wieder auch direkt setten. Und nee, Carter mischt sich dann ein. Der wäre doch viel wichtiger. Wobei, ja, ne, also sagt ja keiner, dass T-Rex zweimal geballert hätte, ne? Also von wegen ihn ausschalten wäre auf jeden Fall erstmal die sichere Variante.
Genau.
Ne? Und ja, wir hören dann auf jeden Fall ein paar Deathglider anrasen und ja, incoming, incoming. Und man dreht sich um und sagt dann hier, okay, alright, dial us up, get us out of here. Ist aber auch geil, dass O'Neill sich dabei zu Apophis dreht, wo ich mir dachte, soll der jetzt anwählen? Also.
Mach du das mal.
Genau, ja. Ja. Ja, wir sind jetzt am Stargate, also ganz kurzer Szenenwechsel. Daniel wählt raus und ja, die Deathglider, die da angekommen, schießen zwar drumherum und ja, irgendwie erkundigt sich Carter, was sie denn tun. Ja,
Ja,
sie schießen auf euch. Also das ist auch
genau.
eine dumme
Ist
Frage.
auch logisch, dass es da um Apophis wohl geht.
Ja,
Also,
Tia kommt irgendwie auf die Idee, sie wollen wohl Apophis lebend fangen.
Schießen
Frage ich
aber
mich,
voll, ja.
wie kommen die da drauf? Also, hä? Haben die jetzt irgendwie, ich weiß es nicht, also keine Ahnung. Ist ja jetzt nicht so, als würde sich irgendjemand irgendeinen Deathglider vors Gate stellen, damit die Leute da nicht durch können oder so. Also ist irgendwie
Impfpass
auch.
vorzeigen.
Ja, Stargate geht auf und alle laufen durch, ne? Apophis ist geschultert und O'Neill dreht sich aber nochmal um, ballert auf den Deathglider, der dann runterkommt und irgendwie vor dem Stargate hängt. Ich auch denke, ja, auch nicht so die geschickteste Variante. Die Kugeln prallen natürlich ab. Ja, er springt dann auch ins Gate rein und wir kommen auf der Erde wieder raus. Das auch wieder, O'Neill springt durch, ne? Es kommt noch ein bisschen Beschuss hinten durch. Dann wird die Iris auch direkt geschlossen. Und man hört aber nichts. Ne? Also von wegen, die ballern
Ja,
nicht noch
stimmt,
weiter
ja.
hinterher. Also, ne, ist auch irgendwie merkwürdig. Es kommt doch keiner durch. Ne, Deathglider haben wir doch auch in anderen Folgen gesehen, die passen doch durchs Gate, oder nicht? Oder verwechsle ich das jetzt
Oh, bei
mit
Deathglider bin ich mir
irgendwelchen
unsicher. Also die
Wraith-Glidern?
Puddlejumper auf jeden Fall von Atlantis.
Die
Deathglider bin
Puddlejumper,
ich mir unsicher.
auch die Glider von den Wraith passen da durch.
Ja,
Ich
die
bin mir
sind auch
bei.
schlanker, ja. Aber die Deathglider
Ja,
sind ja
ich
relativ
weiß es. Ach
breit.
so, ja, können die nicht die Flügel einklappen? War mir das nicht irgendwie so? Ich weiß
Vielleicht
es gar nicht.
später sehen wir dann, wenn wir dazukommen, ja.
Ja, es kommt auf jeden Fall keiner hinterher. Es wird auch nicht noch mal nachgeballert, ne? Also die Schüsse, die folgen, sind halt die, wo sie auf O'Neill geballert haben. Aber es passiert halt nichts. Das ist irgendwie, naja, fiel mir halt so ein bisschen auf. Ja, Hammond dann, ja, Colonel. Ja, Apophis wird dann vorgestellt, hier, General Hammond, Apophis. Und der wird dann auf so eine Trage geschnallt und Dr. Fraser schaut sich den dann an, ne? Der ist halt auch ein bisschen geschunden, der gute Mann. Und hier wiederholt das nochmal. Apophis, General Hammond. Also, mit so dieses Hin und Her. Da laufen halt auch ein paar Wächter rum. Ich weiß nicht, ob es an der Stelle ist. Es wurde noch erwähnt in der IMDb. Einer von den Guards ist Fraser Atkinson. Der Stuntman ist eigentlich, der hat Legends of Tomorrow als Stuntman gemacht, Altered Carbon, The Flash, Arrow, Star Trek Beyond und ansonsten als Schauspieler. Ja, ein paar kleinere Rollen, also meistens so Guards, ne? Schauspieler 2 Dutzend Mal SG-1. In Altered Carbon war er einer der Prätorianer. Er treibt mal in Smallville, ist er aufgetaucht, 2 Mal in Arrow, 1 Mal in Supergirl und alles mögliche anderes, ein paar kleinere Rollen noch dazu. Ja, Hammond winkt dann aber mehr oder weniger ab, ne? Sagt halt, wir haben uns schon getroffen. Und dann fängt Apophis wieder an. I
demand Kalmar, Kalmar.
Das hat mich. Gibt's nicht Kalmare, so Meeresgetier
Ja, genau.
irgendwie?
Er möchte ein paar
Er
Pulpos, also
möchte
ein
gut
bisschen.
essen, ja.
Ja, genau.
Das letzte Abendmahl.
Henkersmahlzeit,
Ja, oder
Henkersmahlzeit.
so.
Der weiß. Und interessanterweise weiß Daniel nicht so recht, was er dann da will. Und Tiak übersetzt dann, es heißt Sanctuary, also Zuflucht, Asyl und sowas. Und ja, aber wieso? Und ne, wird dann erklärt. Also die Vermutung ist halt, dass Pagua-Ulte ihn auf dem Kicker haben. Ja, Carter stellt dann nochmal die Theorie auf, ne? Da waren ein paar Deathglider, die ihn halt gefangen nehmen wollten, wie sie halt auch immer drauf kamen. Ne? Also die haben auf ihn geschossen, wenn er im Weltraum auf ein Raumschiff
Ja.
schießt. Das stürzt dann irgendwann ab oder explodiert. Also mit Gefangennehmen ist da jetzt, ich weiß nicht, wie sie auf die
Idee kommt. Ich weiß es auch nicht. Vor allem, wenn die Todesgleiter irgendwie so, weißt du, so Schleppseile schießen würden, wie so Tiere fangen oder so. Aber haben sie nicht gemacht. Nee.
Ja, Programmable Matter, das ist dann so wie gestern in der Folge von Discovery in der neuen, da haben sie so einen Scheiß auch gemacht mit so einer Cord. Ja, Apophis ist egal. Apophis wiederholt nochmal, er hätte gerne Kalmar und ja, Hammond sagt dann nein. Sie sind in keiner Position, irgendwas zu fordern, hier sperrt ihn ein und Fraser misst sich dann ein. Ja, hier, der sieht doch nicht gut aus, den müssen wir irgendwie behandeln. Sonst haben wir nicht mehr viel von ihm und ja, Hammond stimmt dem Ganzen dann doch zu. Ne? Also behalten Sie ihn mal im Leben, wir haben viel, viel Fragen. Und ja, sie dampft dann mit Medical Team ab, mit Apophis auf der Trage und Hammond befiehlt dann auch, ne, Bewachung, keine Ahnung, ne, wenn er abhauen will, jegliche Maßnahmen nötig sind, einfach tun, also zur Not wird er auch erschossen. Er befiehlt dann noch 11 Uhr, gibt's dann das Debriefing und O'Neill bestätigt das. Ja, O'Neill schaut dann aber auch dem ganzen Treiben hinterher und grinst ein bisschen vor sich her, also er scheint sehr, sehr zufrieden darüber zu sein, dass er endlich Apophis haben und wir wechseln in die Krankenstation.
Interessant hier noch am Ende, du hast ja gesagt, Briefing ist dann 11 Uhr, oder?
Ja,
genau.
Lemhunter.
Ja, im Deutschen ist es etwas anders, da wird einfach nur gesagt, ja, Lagebesprechung in einer Stunde. Ja. Im Stargate-Krankenhaus, ja, man sieht Apophis da liegen und monitore Gerätschaften, wie es halt dann so ist. Er ist auch so festgeschnallt an dem Bett, so Hannibal Lecter-mäßig irgendwie. Ja, und seine Vitalwerte werden von einer Krankenschwester überprüft und Fraser, Hammond betrachten ihn gemeinsam mit SG-1 von diesem Beobachtungsbereich oberhalb eben der Krankenstation aus. Doc Fraser meint auch, ja, das sind beide Oberschenkelknochen zertrümmert. Blutungen innere hätte er auch gehabt. Eine OP mit Transfusion habe ihn jetzt erstmal, ja, stabilisiert. Und Tierk meint, ja, hier der Ghoul-Symbiont wird doch hier seine Verletzungen heilen. Fraser sagt auch, ja, ich glaube, deshalb ist er überhaupt noch am Leben. Tierk aber sieht dir mal seine Monitore an. Ja, man sieht dann irgendwie eine Nahaufnahme vom Monitor und dann ein Scan von Apophis Kopf, Hals und ja oberer Brustbereich noch. Und da ist ein ja rötlicher Fleck, der eben im Gehirn da oder am Gehirn implantierten Symbionten hinweist.
Ja, an der Stelle, weiß ich nicht, vielleicht ist es an der Stelle richtiger. Ich habe mir das an einer anderen Szene aufgeschrieben, aber da stand das, ich habe es dann nochmal geguckt, Da habe ich es jetzt nicht gefunden. Auf diesem Monitor steht lustigerweise noch der Name von Carters Vater drauf.
Stimmt, das hatte ich auch gelesen.
Ja, ich weiß ja nur nicht, in welcher Szene, an der ich es mal aufgeschrieben habe, war es definitiv nicht. Also muss es hier gewesen sein oder zwischendurch nochmal. Also von wegen, da haben sie einfach nur einen Prop aus einer alten Folge wiederverwendet. Und,
passiert. Fraser meint dann, ja, hier, man sieht hier den eigentlichen Symbiont, der sich da am Hirnstamm vom Wirt festsetzt. Und da gibt es Läsionen, hier Dutzende davon. Man könne den menschlichen Teil da wohl behandeln, aber was den Symbionten angeht, meint Carter jetzt auch, ja, da gibt's wohl keine Behandlung und Daniel und Neil sehen beide Carter an und sie sagt dann auch, ja, er ist gefoltert worden und sie schließt die Augen, die Carter. Man sieht dann kurz eine Rückblende, wo sie eben, ja, Jolina da war und von diesem Aschrak angegriffen wurde und sie zuckt auch etwas so zusammen, sagt auch, ja, ich hatte hier gerade, weil O'Neill fragt nach, ich hatte hier gerade eine Erinnerung an Jolina und der Schmerz vom Aschrak da getötet worden zu sein und der hatte eben so ein Gerät, das da sehr starke Schmerzen verursacht und Apophis wurde wohl dann mit demselben da auch gefoltert. Ja, und sie schaut dann wieder hinüber zu Apophis und wir springen in den Besprechungsraum.
Ja, wir sehen die Scans auf einem Bildschirm. Fraser und O'Neill schauen runter auf das Stargate, sind aber alle anderen auch da und Tiag, Carter und Daniel sitzen am Tisch. Hammond schaut vom Monitor dann auf Fraser und sagt dann, ja, also er stirbt. Und sie bestätigt das. Sind sie sich da wirklich sicher? Ja, ja. Ne, also all das, was wir über Ghoul-Physiologie wissen, das würde darauf hinweisen. Hammond nickt und setzt sich dann auch an den Briefing-Table. O'Neill spielt derweil mit irgendeinem Pen und O'Neill tippt dann nochmal, ja, sehr gut, sehr gut. Erkundigt sich dann auch nochmal, um ganz sicher zu sein bei Fraser. Wann denn? Wann denn? Also wann er kann's kaum erwarten. Ja, Fraser sagt dann, ja, ohne den Sarkophag wird der Ghoul. Ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, da müssen wir jetzt gleich drüber sprechen. sagt, without access to a sarcophagus, the cold body will continue to deteriorate, so we're looking at days, weeks, certainly.
Also, und, ja. Also ich hatte mir jetzt keine Notiz gemacht, deshalb gehe ich davon aus, dass es da ähnlich war, weil ich mache mir meist Notizen, wo ich drüber stolper oder wo bestimmte Redewendungen merkwürdig
klingen. Ja, aber ne, was meint sie damit? The Gua'uld Body, also es wäre, wenn dann the Gua'ulds, also im Genitiv, Body, also von wegen der Host würde sterben, also würde weiter. Oder es ist die Larve selber, aber das ist ja kein Body.
Nee,
also
genau, ist das irgendwie ist ein bisschen verwirrend, stimmt.
Na, also sie hätte sagen müssen, the Larve, the Lava would continue to deteriorate. Oder der Body. Oder beides.
Einfach nur Gua'uld ohne Körper.
Ja, genau. Oder so. Und Carter sagt dann nochmal, hier, und jetzt kommen wir zu was Merkwürdigem. Das werde ich gleich nochmal aufgreifen. Das muss man nur im Hinterkopf behalten. Diese Art von Folter ist nicht dazu gedacht, jemanden Informationen zu entlocken. Das ist eine Art von Exekution. Ich denke, dann kann ich doch, wenn ich jemanden exekutiere. Ich weiß es nicht. Also ist A, merkwürdig. Und B, kommen wir da gleich nochmal drauf.
Ja, ich glaube, auch in späteren Folgen sieht man, dass es, was Kati hier sagt, auch so nicht ganz zutrifft. Aber, ja.
Naja, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Ja, und er könnte sich dann, was will er dann jetzt? Wobei das auch irgendwie merkwürdig ist, ne? Also von wegen, Fraser sagt, er wird sterben. Und was will er dann hier, ne? Also, er liegt im Sterben. Ja, schön. Er möchte Sanctuary. Also, es ist, ich denke, hey. Was soll er denn jetzt für Pläne haben?
Ja, er sagt es ja später dann noch in der Folge ein bisschen.
Na, I'm not buying that, sagt er auf jeden Fall. Und ja, merkwürdig, merkwürdig. Und Daniel mischt sich dann auch nochmal ein. Er hat vermutlich darauf spekuliert, dass wir da irgendwie Mitgefühl zeigen. Eben, auch wenn er unser größter Gegner ist. Und er hat wohl scheinbar recht. Ja, also irgendwie inszeniert und keine Ahnung. Nun, hier sagt er auch nochmal, das einzige Mitgefühl, was er irgendwie hätte, war, dass er ihm nicht direkt den Kopf weggeblasen hätte. Und Tjerk mischt sich dann ein, das Gespräch geht dann in eine andere Richtung und sagt dann, als Apophis noch mächtig war, war er der Eroberer und hat ihm viel, viel Spaß gemacht, seine Gegner zu schwächen. Und man könnte auch als Gua'uld durchaus die in die Dienste eines mächtigeren Gua'ulds treten, damit man am Leben bleibt. Und aber Carter sagt dann auch, wir sind doch nicht seine Eroberer und Tjerk lacht und sagt dann, doch, wir sind für seinen Downfall ja verantwortlich. Und Hammond erklärt dann auch nochmal, also von wegen dieses ganze, nochmal rückblicken. Also die Leute wissen es doch, das muss man doch nicht allen erklären. Also dass er wegen den Menschen zwei Schiffe verloren hat. Ich würde dann auch denken, also bitte, wenn er einer der mächtigsten Gua'uld bis dato war, sind doch zwei Schiffe überhaupt nichts.
Ich hatte nur die zwei, das ist, tut immer so.
Ja, genau, und alle anderen haben nur ein halbes. Die haben nur Deathglider oder so, weißt du, Also wie er dann da irgendwie so einen Riesenverlust hatte, nur weil zwei Schiffe, also ich weiß es nicht.
Das Stargate Center hat wahrscheinlich mehr Malps als Apophis Mutterschiff.
Ja, wie dem auch immer. Man unterhält sich immer noch, ne? Er kam als Flüchtling und Neil sagt dann, keine Ahnung, wir werden ihn jetzt einfach zusammenschlagen, wäre so sein Vorschlag und gucken, was er alles ausspuckt und dann schmeißen wir ihn wieder durchs Gate zurück. Zu den Sharks, sagt er. Hammond dann aber auch, Colonel, das ist ein Kriegsgefangener, das hätte ihm bestimmte Rechte, würde ihm bestimmte Rechte zuwenden, wobei das auch nicht richtig ist. Und also das auch, mit dem das mit dem Kriegsgefangenen liegt ja an der, ich glaube an der UN-Charta ist das dann gebunden, ne, dass Kriegsgefangene bestimmte Rechte haben.
Also
ne? Also wegen die Aliens haben da nichts unterschrieben, der gehört nicht dazu. Also und hier ist auch ein bisschen skeptisch, Rights General und Carter, aber wir müssen doch auch den Host bedenken und sagt sie auch, ne, das wären ja zwei Beings in einem Body, was sich ja auch nicht so ganz damit deckt, ne? Also es ist ja eigentlich nur einer, der andere wird ja zurückgedrängt, also man weiß ja gar nicht, ob das überhaupt rückgängig machbar ist gerade, ne? Ja, Carter beharrt aber nochmal drauf, ne? Der Symbiont ist ein Gegner, der Host nicht, er ist innocent und wobei das wissen wir ja auch nicht.
Nö,
ne? Also
so angenommen.
Das könnte ja auch der größte Massenmörder schlechthin gewesen sein und Apophis denkt sich dann, coole Sau.
Genau, setzt sich noch einen drauf, denkt er sich
da. Genau, setzt sich noch einen drauf. Also wir wissen es nicht. Und und ihr betont das auch nochmal und sagt dann auch, wie viel ist denn vom Host noch überhaupt übrig? Ne? Und Tjerk dann, Apophis wird das wohl wissen. Und wir müssen ja auch hier Military Intelligence und wir sollen hier Informationen aus ihm rauskriegen und in der wenigen Zeit, die wir haben. Nee, he will tell you nothing. Aber interessant, weißt du? erst sagt er so von wegen, Apophis wird dieses Wissen haben, ne, so von wegen, hey, das könnten wir da irgendwie genau, rausfinden, da haben wir was mit dem Host ist. Und dann beim nächsten, ach nee, aber militärische, also bitte, also das ist auch wieder sinnlos. Und ja, Hammond betont auf jeden Fall nochmal, dass sie Antworten bräuchten. Und zu Fraser dann, ja, wenn er wieder wach wird, sagt mir Bescheid. Wobei Fraser dann auch abwiegelt eigentlich, ne? Also das ist schon geschickt formuliert. Sie sagt nicht, ne, ich werde das tun, Sir. Sie sagt ja, ja, ich werde sie informieren, genau. Sir, wenn er vernehmungsfähig ist.
Ja, das also, ist halt Ärztin.
Ne, das ist ja eigentlich noch was völlig anderes. Hammond entlässt sie auf jeden Fall alle. Ja, und hier sitzt dann auch, sieht nicht so sonderlich glücklich aus. Und Carter erkundigt sich dann, was mit ihm los sei, und sagt, ich hätte ihn erschießen sollen. Ich hätte ihn erschießen sollen. Und wir wechseln in die Krankenstation.
Ja, dort sehen wir eine Nahaufnahme von dem MRT-Scan von Apophis. O'Neill ist da auch in diesem Beobachtungsraum und schaut sich die Sache von oben an. Ja, Apophis natürlich immer noch auf diesem Bett, wacht nun auf und schaut sich da in dem Raum um. Ja, und O'Neill geht zum Mikrofon und meint dann über die Sprechanlage, hier Dr. Fraser, er ist aufgewacht, weil die steht gerade an einem anderen Tisch und beschäftigt sich da mit was anderem. Sie geht dann nun rüber zu Apophis und ja, der ist immer noch an diesen 5-Punkt-Fesseln da, ja, angeschnallt. Und auch die Beine natürlich sind da fest. Und ja, sie beugt sich dann über den und der scheint ihr da etwas zuzuflüstern. Und O'Neill warnt auch Fraser nochmal, ja, hier nicht zu nah. Und die schaut dann hoch zu O'Neill und ja, meint, ja, hier, der ist nicht stark genug, mir was zu tun. Aber O'Neill zuckt ein bisschen mit den Schultern und er möchte nun wohl auch O'Neill sprechen. Ja. Er sieht sie dann an und erhebt sich dann vom Stuhl, geht hinunter. Und Apophis schaut sich auch dann an, wie O'Neill den Raum betritt. Apophis meint dann auch, ja,
hier O'Neill, ich liege im Sterben.
Und ja, was soll O'Neill denn da sagen mit seinen Sprüchen natürlich? Ja, es bricht mir das Herz. Steckt auch so ein bisschen die Hände in die Hosentasche. Und Apophis natürlich, ja, hier.
Du liegst schlecht, du freust dich doch.
Naja, O'Neill will ein bisschen abwiegeln. Was willst du denn? Apophis meint ja.
Leben.
Und O'Neill darauf, naja, da kann ich leider nicht helfen. Das ist eine Sache zwischen dir und deinem Gott und ja. Oh, Moment mal, ne? Du bist ja dein eigener Gott, dann hast du da wohl ein Problem. Apophis meint aber, ja, er ist doch wertvoll hier, mehr als irgendwie O'Neill jetzt zugeben würde und ja, O'Neill meint dann, ja, werd mal konkreter. Und Apophis dann, also es ist hier wieder so ein Hickhack, ja.
Dein Volk ist primitiv und ihr werdet vernichtet werden.
O'Neill meint dann, naja, von dir bestimmt nicht. Und Apophis sagt auch, ja.
Von mir nicht, aber da gibt's auch noch andere.
Und ja, O'Neill möchte auch wissen, ja,
das wen ist, denn. Das ist übrigens ein Übersetzungsfehler. Im ja. Englischen sagt er, there is another, also okay. Es gibt noch einen
ja,
anderen.
Gibt noch einen. Hof ist dann darauf, ja, da
ist noch viel, was ihr lernen könnt, Tauri.
Und keucht dann schon ein bisschen. Ja, aber das Wissen habe eben einen Preis und der ist Überraschung, ein neuer Wirt. Und
das ja. ist totaler Mumpitz. Das bringt ihm nichts.
Ja, nur
das bringt
ja,
ihm so gar nichts. Ne? Das Körper, ist das, was ja. ich vorhin meinte, genau. Weil Carter erzählt hat, das ist keine Waffe gewesen, die zum Foltern da ist, also, sondern wirklich den Host zu töten. Und es ist also nicht den Host zu töten, sondern den Gua'uld zu töten. Ne? Fraser hat ja auch die Untersuchung durchgeführt und hat festgestellt, dass der Symbiont beschädigt ist.
Genau.
Und hat auch gesagt, wir haben keine Möglichkeiten, den zu regenerieren, den zu reparieren. Also ein neuer Host würde dem Gua'uld in der geschwächten Form überhaupt nichts bringen. Das ist ja auch die Geschichte, die hatten wir ja auch bei den Tok'ra. Ne, wo Carters Vater dann ja. seinen Tok'ra, sein Gua'uld, seine Larve gekriegt hat, seinen Tok'ra gekriegt hat. Ne, so von wegen sterbenskrank, ne, man wusste überhaupt nicht, ob das so funktioniert. Also ein neuer Host wird ihm vermutlich überhaupt nichts bringen. Außer, dass er dann vielleicht sterben würde und dabei einen heilen Körper hätte, also einen heilen ja. menschlichen Körper hätte. Das, aber ansonsten, vielleicht ist das so, ja, so.
Er will nicht zu kaputt
aussehen. Pride, ja. genau, stolz.
Und Apophis führt das ein bisschen noch aus, ja, hier.
Damit ich lebe.
Und das ist wohl im Tausch gegen das gesamte Wissen der Gua'uld hier. Geheimnisse, Waffen, die ganze Macht. Und hier etwas spöttisch so, das ist alles. Ja, mit der Zeit würde es mehr geben, sagt Apophis. Und O'Neill dann aber geht ein bisschen auch näher ran an ihn, lächelt so ein bisschen kühler. Und ja, dann fahr zur Hölle oder geh zur Hölle. Apophis redet aber weiter da.
Ein einziges Menschenleben ist so viel wert, dass man die ganze Welt riskieren würde. Und
das ist übrigens etwas, wobei ich mir gedacht habe, wäre doch egal.
Ja,
es ist, ja, also von wegen, sie haben ja auch zum Beispiel Carters Vater genommen, ne, der war sterbenskrank, der hätte was davon gehabt. Aber, weißt du, was man hier machen könnte, was vermutlich sogar funktionieren würde, also wenn es ihm wirklich darum geht, einen neuen Körper zu bekommen und man will aber keinen Menschen dafür opfern, wie wäre es, wenn man einen Hirntoten dafür nimmt? Also das Gehirn ist deshalb ja nicht kaputt, also ich rede ja jetzt nicht von jemandem, wo das Gehirn Matsche ist, sondern wirklich einfach nur, da tritt der Hirntod ein und dann hast du den Host, der da drin ist. Ich weiß nicht, ob also den Gua'ul, die Larve, ob das funktionieren könnte, ne, weil dann hättest du einen eh schon Toten und der hätte einfach nur den Körper, aber der Körper lebt ja noch, das Gehirn ja eigentlich auch, aber da ist keine Aktivität. Ob der Symbiont in der Lage wäre, sowas zu heilen, das ich habe keine Ahnung.
Das ist eine gute Frage, ja.
Ja, weil dann würdest du keinen Menschen voropfern, hättest aber trotzdem die Vorteile davon, dass du ihm einen Körper zur Verfügung gestellt hast. Er hätte einen Körper und würde dafür seine Geheimnisse ausspucken.
Ja. Odil meint auf jeden Fall, ja, das ist korrekt, deshalb nennt man uns ja auch die Guten. Apophis schaut dann etwas weg, Uni starrt ihn noch an und spricht dann auch mit Fraser hier und meint, ja, sagen Sie mir Bescheid, wenn er tot ist. Und also Uni geht gerade zur Tür und dann meint Apophis, ja,
super.
Dann bleibt er dann da stehen, Uni, und was? Ja.
Ein alter und mächtiger Gua'uld, du hast ihm geholfen, so stark zu werden. Mein letzter treuer Jafar starb, als ich da entkommen konnte von dem.
Und er wird auch nicht ruhen, bis mich gefunden hat hier der Sokar.
Deshalb bin ich auch hierher gekommen, damit ich im Tod sicher sein kann, dass du mit mir sterben wirst.
Also so halb Kamikaze-mäßig. Ja.
Das ist aber auch interessant. Hier werden Sachen erzählt, die nicht so ganz korrekt sind. Wenn du so überlegst, er sagt im Englischen, ne, ihr habt ihm geholfen, irgendwie stark zu werden. Ja, also wenn das so ein mächtiger und uralter Gua'uld wäre, da wäre er vorher schon stark. Ja. Also im Englischen müsste es dann stronger heißen, höchstens. Aber auch interessant, eigentlich ja, ne, hier haben wir nochmal das Thema, wir wissen, ich glaube, wir finden das auch später nicht raus, wer denn jetzt überhaupt diese Nachricht geschickt hat. Es lässt darauf schließen, dass Apophis das war, aber hallo, der war nicht auf dem Planeten, also der wird nicht das Gate geöffnet haben und konnte somit auch keine Nachricht durchschicken. Und ne, also er konnte auch nicht wissen, dass er genau da dann notlandet oder so. Also das ist, also wer auch immer diese Nachricht geschickt hat, wir kommen ja später drauf, dass die Tok'ra, das ist ja jetzt kein großer Spoiler, ne, dass die Tok'ra sagen, ne, waren wir nicht. Also wer war das? Das kommt in der ganzen Folge nicht überhaupt raus, nicht
Und vor. Selbst wenn Apophis hatte jetzt keine Gefolgsleute mehr, die von irgendwo anders irgendwas hätten schicken können an Infos oder irgendwas.
Schon. Ja.
Ja, O'Neill verlässt dann nun die Infirmary und überlässt Fraser hier den Patienten. Und wir springen in Daniel Jacksons Büro.
Daniel sitzt am Computer, O'Neill, Carter und Tiax sind auch da und stehen dann doof rum. Und Tiax erzählt dann ein bisschen was von Sokar, ne? Ein alter Gua'uld. Er war einst Herrscher der Systemlords und wurde dann durch eine Gua'uld-Allianz besiegt. Und Apophis und Ra wären wohl seine Eroberer und das macht eigentlich in dem mythologischen Kontext, wir kommen gleich auch nochmal kurz drauf, das macht keinen Sinn. Na, wohin ist er denn abgedampft, fragt Carter dann. Und ja, Apophis ging davon aus, sagt Tiag, dass er zerstört worden ist, aber hat sich wohl vertan. Und ja, und hier dann, hey, keine Ahnung, was, wenn er doch almost vernichtet worden ist, was, wie schlimm könnte er denn jetzt sein? Und Tiag schaut ihn skeptisch an und rhetorische Frage. Und ja, Daniel erklärt dann, der Name Sokar käme aus der alten Earth-Mythologie und Most Feared Deity in Ancient Egypt, the original God of Death. Und das stimmt nicht. Also vom Weg, dass Ra dann irgendwie durch das Besiegen von Sokar irgendwie mächtig geworden ist, das ist irgendwie schwachsinnig. Ra war eigentlich immer der oberste Gott, ne? Also das ist irgendwie merkwürdig. Also von wegen, ich hätte es verstanden, wäre es genau andersrum gewesen. Ne? Also hättest du jetzt gehabt, so von wegen, Ra wurde besiegt, aber das wurde ja nicht, der wurde ja durch die Menschen besiegt, ne? Und Sokar wäre jetzt der Nachfolger, irgendwie
der
sowas.
Dann aber gekommen, den Platz einzunehmen, ja, aber.
Ja, das, ja. Aber in der Kombination macht das wenig Sinn. Und wir haben ja bis jetzt immer rausgefunden, dass die ganzen Mythen ja irgendwie auch Grundlage haben. Also, ne, selbst wenn das jetzt nicht stimmt mit irgendwelchen, dass das wirklich Götter sind und hast du nicht gesehen. Aber so das grundlegende Verhältnis zwischen den Gua'uld wird ja auch durch die ägyptische Mythologie durchaus gut beschrieben.
Ja.
Ja, Daniel holt da noch ein bisschen weiter aus, sagt dann, ne, von ausgehend vom Buch der Toten, da gab es eine Zeit, da wo er auch die Erde beherrscht hat und das Land um Memphis herum war in Darkness, in Dunkelheit gehüllt und ja, war inhabited by Serpents. Also irgendwie deshalb hat Apophis vermutlich hinterher auch die Schlangen. Na, also irgendwie hatte Soka vorher das Schlangensymbol und nachdem Apophis ihn irgendwie, er hat dann irgendwie was abgekriegt von dem ganzen Kuchen. Ja, aber das Bild, was er da auf seinem Monitor zeigt, sieht jetzt nicht nach Schlangen aus. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie man von Schlangen auf das kommt, was jetzt kommt. Die Bilder zeigen Unas. Ja, also, ich denke, hä? Was, also ein Unas sieht jetzt nicht schlangenmäßig aus.
Nee, überhaupt nicht, ne?
Also,
Hakuna Matata.
Ja.
Entschuldigung, der musste sein. Bin ich auch irgendwie drüber gestolpert, dass es merkwürdig war an der Stelle.
Ja, Daniel sagt dann, ja, aber macht ja auch Sinn, ne? Wenn die Unas dann irgendwie hier die Ersten gewesen sind, hat es wohl eine Form, eine Zeit gegeben, wo beide Formen gleichzeitig existiert haben, ne? Wie mit den Neandertalern. Ach nein, die Menschen gibt es schon länger, ne? Also.
Was?
Also, und ja. Which is he? Erkundigt sich dann, das war auch irgendwie, ne? Wer ist er? Das hat auch irgendwie für mich die Frage, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Daniel erläutert dann, ja, er hätte irgendwie einen Teil von Tuat regiert, der Unterwelt, die waren gefüllt mit Lakes of Fire und da kämen dann die Bösen rein. Also Hölle halt, ne? Ja, Daniel bestätigt, er war der originale Satan. Und ja, keine Ahnung. Noch eine Rückfrage, uninteressanterweise. Und dann kommt der Alarm, Incoming Traveler. Es ist diesmal wieder nicht der Doomguy, der Doomguy.
Der Doomguy. Der
Doomguy. Incoming Traveler und ja, hier, wenn man gerade vom Teufel spricht und wir wechseln in den Kontrollraum.
Dort ist Hammond, der ist auch ganz schnell die Treppe hinunter unterwegs und ja, hier Simmons, hier, was ist da los nach dem Motto und der meint, ja, wir haben gerade keine Einheiten da auf irgendeinem Planeten und ja, dann, okay, Hammond meint dann Iris schließen, los geht's und Simmons bejaht das und ja,
die Iris. Das ist wieder die falsche Reihenfolge, ne? Erst ja. Iris geschlossen. Das ist so sinnlos. Ja.
Vielleicht in irgendeiner anderen Staffel ist es dann mal richtig rum. Wir werden es erleben, Thomas. Oder auch nicht. Ne? Dann springen wir schon in einen der vielen Korridore, der wahrscheinlich meist nur eine und derselbe ist natürlich, bewaffnete Soldaten stürmen da los hier, Soldat 1, los, los, Männer. Und die, man sieht auch, wie einer sich so, ja, eine Waffe nimmt. Und die stürmen dann natürlich in den Gate Room rein und, ja, beziehen da Position. Es wird noch, dass diese zwei großen MGs oder diese Geschütze durchgeladen. Ja, Hammond und Simmons sehen vom Fenster aus oberhalb zu und die Chevrons rasten ein. O'Neill kommt dann auch in den Kontrollraum und stellt sich neben Hammond. Daniel, Tiag und Carter folgen ihm. Man hört jetzt mal etwas. Vorhin war das ja nicht der Fall. Einen dumpfen Schlag. Ja, dann schließt sich das Wurmloch auch. Hammond schaut zu Carter und ja, fragt nach, kann man irgendwie feststellen, was das jetzt war? Das ist wohl möglich, meint sie, wenn man ein Strahlungsteam da hineinschickt und ja, die Zerfallssignatur der Iris prüft. Simmons meint dann auch zu Carter, ja, ich bin schon hier dabei, fordert dann dieses Bestrahlungsteam auch an. Ja, und O'Neill dann zu Hammond, ja, in der Zwischenzeit hier, Sir, würde ich gerne dieses Verhör da drauf zurückkommen. Hammond ist auch dafür. Daniel klingt sich in das Gespräch ein, ja, hier, ich bin doch hier der Experte für Soka. Ich habe mir da auch gerade was angelesen. hat was von YouTube Academy. Ich habe da mal kurz was gelesen. Ich würde gern dann dabei sein. Dann O'Neill scheint kurz zu überlegen, stimmt dann aber doch zu. Daniel verlässt dann den Raum und Hammond und O'Neill schauen sich an und wir springen in die Krankenstation. Eine Schwester kümmert sich um Apophis dort und Daniel kommt die Tür herein. Ja, der wartet da auch erstmal und fragt die Krankenschwester, ob er denn jetzt hier bei Bewusstsein wäre. Dann öffnet Apophis die Augen. Ja,
komm, Daniel,
sagt er. Der Daniel ist etwas vorsichtig, geht dann zu ihm über, ja, und fragt dann nach, ja, kennst du meinen Namen? Ja,
wir haben was gemeinsam,
sagt Apophis.
Amunet, meine Königin.
Ja, schaut Daniel etwas weg kurzzeitig und dann sagt er leise, ja, ihr Name ist Charé und sie ist meine Frau. Und Apophis, ja,
wir meinen dieselbe Frau.
Daniel will das aber schon getrennt wissen und sagt dann nochmal, ja, Amunet lebt jetzt in ihr. Charée ist eine Gefangene, aber sie ist irgendwo. Ich will, dass du mir sagst, wo. Apophis scheint das jetzt nicht so Auskunft geben zu wollen, meint nur, ja, Amunet und ja,
ich habe sie geliebt.
Und schaut dann auch Daniel an. Der sieht dann, dass er da Zweifel hat und ja,
glaubst du mir nicht?
Und Daniel, natürlich nicht, hier, das ist unmöglich. Ja, und Apophis führt es aber weiter aus, ja, hier
unser Verstand, unser Wissen, unser ganzes Wesen, wir sind so viel größer und mehr, wir sind fast perfekt.
Auch interessant, dass er irgendwie das so betont, so fast perfekt, ne? Früher hätte das wahrscheinlich gesagt, nee, wir sind perfekt. Vielleicht liegt es an seinem Zustand, dass er da Selbstzweifel ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber dass er da ein bisschen 2% mehr Realismus jetzt hat. Daniel kocht wohl innerlich, bleibt aber noch ruhig, ne, und sagt dann, ja, ich weiß, wo dein Kind ist.
Zwei Sachen direkt zu dem, von wegen, wir sind fast perfekt. Das sagt Apophis im Englischen überhaupt nicht. Er sagt, ne, wie kannst du unsere Gehirne, also unser Wissen, ist so viel größer. So viel größer. Hm. Also wegen von perfekt ist da kein Wort.
Ach so, okay.
Na, aber Daniel macht hier auch so die Retourkutsche, das ist so völlig Daniel-unlike, weißt du? Will er ihn jetzt irgendwie noch auf dem Totenbett quälen? So wie ich, haha, ich weiß, wo dein Kind ist.
Ja, er entdeckt jetzt die sadistische Ader in sich, weil es jetzt um Charée geht, da ist er ein bisschen angefasster, ja. Apophis fragt dann auch nach, ja, wo denn hier, was, mein Sohn so, hm? Und dann, ja, ich habe ihn mit meinen eigenen Händen auf Abydos hier auf die Welt gebracht und Apophis, ja.
Er wurde doch von Heru'ur entführt.
Daniel sagt, nein, von mir. Und das sagt er wirklich so ähnlich, ein bisschen übertrieben jetzt, aber er zieht das R so etwas länger. Apophis sagt dann, nee, ist so, ist mir jetzt egal.
Ich werde nie für das Kind sorgen.
Ne? Fall fürs Gua'uld-Jugendamt hier. Und fängt wieder mit der Amunet-Leier an und
ich wusste schon in dem Moment, als ich sie erblickte, dass sie ein Gefäß für eine Königin war.
Daniel reicht, denke ich jetzt mal langsam, er beugt sich dann über ihn so und flüstert, ja, wenn du mir nicht sagst, ne, wo sie ist, dann bringe ich dich auf der Stelle um. Apophis scheint aber schon zu merken, dass jetzt Daniel vielleicht nicht so der Typ für solche Aktionen ist und ja.
Du hast weder Kraft oder den Willen, das zu tun.
Pater tritt ein, ja, Daniel. Dann atmet Apophis wieder ein bisschen tiefer, wölbt zu seinen Rücken, schreit jetzt auch, hat Schmerzen und Daniel betrachtet ihn weiter und ja, geht dann langsam zu Kater, die da im Korridor noch ist.
Sekunde, hier muss ich kurz reinhaken. Hier ist nämlich ein Fehler drin. Man sieht nämlich auch diese Monitore und da steht dann irgendwie der Blutdruck 120 zu 80. Das ist viel zu wenig, wenn man davon ausgeht. Also für normalen Menschen schon viel zu wenig. Und wenn man Schmerzen hätte, erst recht. Genau, das war die Szene, wo ich mir aufgeschrieben hätte, dass da Patient Jacob Carter draufsteht. Aber das war nicht in der Stelle, wo man das gesehen hätte. Aber auf jeden Fall, der Blutdruck ist auf jeden Fall falsch.
Ja, er hat sich jetzt langsam beruhigt wohl, Daniel, der lehnt an der Wand dort und Carter sagt, ja, wir glauben mittlerweile hier der Aufprall auf die Iris, dass das diese Sagan-Box war. Die radioaktive Signatur würde da übereinstimmen mit der Box, die wir eben den Tok'ra gaben und die sind jetzt wohl auf den Weg hierher. Sie geht
ja, jetzt weiß man an der Stelle aber auch, dass das definitiv nicht die Tok'ra waren, die diesen Funkspruch abgesetzt haben beim letzten Mal. Ne, sie wissen, wie sie sich ankündigen und haben es jetzt hier auch auf die richtige Art und Weise gemacht.
Ja, sie geht dann und schaut noch mal kurz in Apophis Zimmer halt, denn ihr folgt ihr. Und wir springen in den Kontrollraum.
Es ist diesmal Simmons und immer noch nicht der Chevron-Guy, der sagt, Incoming Traveler. Und Neil sagt dann auch, wir müssen uns jetzt entscheiden. Sagen zu Carter, sind Sie sich da sicher, Captain Carter? Und ja, die Signatur wären wohl die Tok'ra. Aber ob das von denen gekommen ist, keine Ahnung. Ne, was ich weiß, Hammond befürchtet dann, dass ein Tok'ra vielleicht von Sokar gefangen genommen und gefoltert worden ist. Ja, Carter sagt dann, ich glaube nicht, dass sie uns da irgendwie verraten würden. Na, also, okay, ne, das Kästchen alleine bringt ja nicht. Da steht ja nicht drauf, bitte schickt uns zur Erde und dann kriegt ihr Einlass oder so.
Ah, Thomas, da stehen diese Funkfrequenzen auch drauf und alles.
Okay.
So kommt es raus, oh Mann.
Unvorsichtig. Und ihr sagt auch, er bestätigt das, was Carter sagt und sagt, ja, ich bin auch auf Carters Seite, hier machen wir die Tür auf. Und dann sagt er, jo, Okay. Wobei das ja an für sich kein Problem ist, ne? Also spätestens, wenn der erste Guault da durchkäme, genau. Der erste Jafar, dann machst du die Iris einfach wieder zu. Ja. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Okay, sie hätten Bomben, aber ich glaube, das Ding ist ja relativ bombensicher, der Torraum. Naja, wie dem auch sei, Natoof und ein paar andere kommen durch das Gate und so, man begrüßt sich. Hammond befiehlt dann auch dem Verteidigungsteam hier, Stand Down Man. Natoof richtet Grüße an General Hammond aus vom High Council der Tok'ra und hat dann, hey, wo ist denn mein Vater? Und ja, er hat wohl was anderes Wichtigeres zu tun und wir sind nur hier, um euch zu warnen. Ja, wovor denn? Wir wissen, dass Abrufus euer Gefangener ist. Ihr müsst ihn sofort zurückbringen. Das ist jetzt aber auch keine wirkliche Warnung, ne? Also,
es ist so eine Forderung, ne? Also,
ja, eben.
Inkasso-Büro, Tok'ra, wir wissen...
Ja, das ist vielleicht so wie die Mafia, weißt du, oh, es könnte, wir möchten euch, ne, also für
naheliegen,
es könnte dir was ganz Schlimmes passieren. Das ist dann so durch die Blume, gib mal Schutzgeld her. Ja, wir hüpfen ganz kurz in die Krankenstation, Tia ist da und beobachtet eine Krankenschwester, die Apophis die Augen aufzieht und seine Pupillen überprüft und hüpfen dann zurück auch in den Briefingraum. Matuf sitzt da, die zwei anderen Tok'ras auch. Und man redet mit General Hammond. Matuf sagt dann auch, ja, seit Jacob sich den Tok'ra eingeschlossen hat, habe ich ein besseres Verständnis von euren Leuten. Na, eurem Zweck. Eurem Zweck? Okay. Ist auch irgendwie ein merkwürdiger Ausdruck.
Philosophisch Existenz, der Zweck, wa?
Ja, and your extraordinary gifts, was auch immer das sein soll. Hammond sagt dann auch, ja, okay, danke. Er sieht aber auch nicht verwundert aus, ne? Der ist einfach nur
der so. Der nimmt es so hin.
Ja, habe ich so ein bisschen Pep-Talk, weißt du, hier so ein bisschen dem anderen, die wollen vermutlich doch irgendwas. Mhm. Ja, hier so ein bisschen, ah, ihr seid ja so toll und stark und weißt du, und gleich wollen sie irgendwas. Erst einem Honig ums Maul schmieren und dann... Ja. Kommt der dicke Klopper. Ja, Matuf schleimt weiter. Ihr habt Great Skill and Cunning bewiesen, als ihr Apophis von diesen aus Sokas Händen genommen habt. Ich denke, nein, der fiel ihnen vor die Füße.
Ja, ich weiß, die sind relativ schlecht informiert, die Tok'ra. So eine Widerstandsgeheimdienstzelle. Ja, ungenau.
Oh Mann.
Ungenaue Informationen.
Also. Oh, fürchterlich. Ja, O'Neill sagt dann auch, ne, wir haben das nicht wirklich so getan. Und ja, Matuf sagt dann auch, hier, wir hatten an Sokas Wessel, hatten wir wohl ein paar Operatives und die hätten wohl gesehen, dass ihr die Crash-Site mit Apophis dann durch das Gate verlassen habt. Und ja, Carter geht dann auch nochmal drauf ein. Hier wird das dann definitiv endgültig final geklärt. Von wegen, hier, wir haben die Koordinaten des Planeten bekommen. Wir dachten, das käme von euch. Ne, waren wir nicht. Und ja, wer könnte es denn sonst gewesen sein? Und O'Neill sagt dann, hier war Apophis vermutlich. Das haben wir ja gerade schon ausgeschlossen, also das macht wenig Sinn. Lantesh übernimmt dann Matuf und sagt dann auch, der Gulchib, ne? Warum sollte er sich bei den Tauri Schutz suchen und er verachtet euch, ne? Ihr habt gar keinen Zweck für ihn und O'Neill sagt dann, keine Ahnung, er geht unter und will sich uns mitnehmen. Wobei das ja auch eigentlich nicht stimmt. Also das ist irgendwie so unstringent. Also ja, meinetwegen, na, Apophis denkt sich, wenn ich schon untergehe, nehme ich die dämlichen Menschen mit, ne? Aber andererseits sagt er dann, ja, komm, ich helfe euch, gib mir einen Host.
Er weiß selber nicht, was er will. Er ist zu beschädigt, ja.
Das ist also, Lantesh sagt dann auch, ja, also hat er euch ausgenutzt, ne? Er hat sich eure Schwäche zunutze gemacht. Was für eine Schwäche? Die haben einen wichtigen Informanten, na, so ein wichtiges Asset, wie man doch bei den Amerikanern sagt, haben sie doch eingesackt. Ich weiß nicht, wie das eine Schwäche sein soll. Sagt Carter auch, nee, das ist doch keine Zeichen von Schwäche. Und ja, ihr seid Narren. Gebt ihn Sokar zurück, dann wird er euch vielleicht verschonen. Und mehr haben dann auch, nee, das können wir noch nicht. Und dann sagt er, wenn ihr hier bleibt, werdet ihr alle sterben. Nicht unbedingt durch Sokar, sondern durch alle anderen Go'uld, die Apophis zerstören wollen, also selber zerstören wollen. Ja, ihr wisst gar nicht, was ihr getan habt. Ihr habt einen Kampf betreten, wo ihr zu schlecht für ausgerüstet seid. Ihr habt das Machtverhältnis zwischen den Go'uld verändert und ja, ihr habt die ganze Zukunft eurer ganzen Rasse habt ihr irgendwie aufs Spiel gesetzt. Wo ich mir dann denke, hallo,
bisschen
euch das Apophis. Ja, nein, das ist ja okay, aber gerade das auf den, wir nehmen Apophis einfach mal mitzubeziehen. Also ja, sie haben die Machtverhältnisse geändert, indem sie Apophis Schiffe vernichtet haben.
Genau, das ist der...
Aber dass Lantesch da irgendwie denen Vorwurf ausmacht, ja, was sollen sie denn sonst machen? Einfach mal die zwei Schiffe in die Erde zerstören lassen oder was? Also, wo ist denn da die Alternative?
Der ist ein Doppelagent, so. Die Anzeichen werden immer deutlicher.
Oh Mann. Na, was würde denn mit ihm passieren? Erkundigt sich General Hammond, wenn wir den dann doch übergeben? Ja, der wird dann wohl irgendwann mal umgebracht, exekutiert und Lantesch macht dann aber auch weiter, ne? Ihr würdet das doch willkommen heißen. Er ist doch schuldig. Er kann seiner Bestrafung nicht entgehen. Sagt Fraser, misst sich dann auch ein und sagt dann, nee, wird er nicht. Er stirbt. Und Lantesch völlig unglaublich. Ja, sind Sie sich sicher? Und ja, doch. Er altert, also der Körper altert. Die Alterung wird auch immer schneller. Und ja, sagt Lantesch, ja, okay, klar. Macht ja auch Sinn. Ohne Sarkophag. Ich würde dann denke, hey, also warum sollte der jetzt rapide altern, nur weil er seinen Sarkophag nicht benutzt? Ja. Also das ist, ich weiß es nicht. Müssen die sich wirklich da täglich reinlegen, weil das ansonsten wie bei Perry Rhodan mit dem Zellaktivator ist, wenn du den länger ablegst, dass dein Körper dann einfach dann plötzlich zu zerfallen beginnt?
Ich glaube, das war in Need so mit diesem, der musste das öfter mal machen, aber der Wirt ist ja jetzt nicht so alt hier von Apophis, deshalb, ich meine, ja, genau.
Ja, eben, normalerweise macht das überhaupt keinen Sinn. Ne? Also du hast ja einen relativ jungen Host, der wird jung gehalten. Merkwürdig. Auch interessant, dass Lantesch erst sagt so wegen, ja, wieso das denn? Ach so, ja, Sarkophag, ja, nur, also, hä? Du solltest das besser wissen. Das ist so doof. Ja, hier... Wir wollen auf jeden Fall Informationen aus dem rauskriegen, sagt Hammond nochmal, wie wir uns verteidigen können und sowas. Interessanterweise sagt Lantesch dann, the knowledge and technology are too primitive for such information to be of any use. The knowledge? Das Wissen? Also your knowledge, also das ist im Englischen schon falsch. Das müsste heißen, your knowledge and technology are too primitive, weil das Wissen?
Ja.
Was für das Wissen ist ja... Die Ganzheit alles Wissens, ne? Also, ja, er regt sich auf jeden Fall ein bisschen auf. Ihr versteht doch gar nicht, warum versteht ihr das nicht? Ihr könnt euch nicht schützen und you cannot expect us to. Das ist, also, das ist das Transcript übrigens falsch, im Englischen steht da. You cannot expect us to, to. Er sagt aber, you cannot expect us to. Also, dass sie das nicht auch nicht übernehmen könnten. Und sagt nun hier nur, kein Problem, schaffen wir selber. Ja. Overconfidence, das geht doch nicht. Aber Matouf schaltet sich dann wieder ein und sagt dann, ja, hier, entschuldigt Lantesch, der ist manchmal ein bisschen aufbrausend. Wir können und wollen euch nicht zu irgendwas zwingen, aber wenn wir euch schon nicht überzeugen, können wir ihn dann nicht mal sehen. Ja, und wechseln dann in die Krankenstation.
Interessant hier am Ende auch noch im Deutschen, das hatte ich mir noch dick markiert, sagt Lantesch etwas, was ja auch faktisch falsch ist. Er sagt nämlich, Überschätzung war schon mal euer Untergang. Da fehlt dann das Wort fast, also das ist... Ja, das ist ein bisschen weiter.
Ja, nö, und auf was mehr. Und auf was bezogen? Also bis jetzt waren sie ja immer siegreich.
Ja, deshalb ein bisschen merkwürdig. Der ist ein komischer Vogel auf der Krankenstation. Doc Fraser.
Ah, wobei, ja. Sekunde, ich weiß, worauf sich das bezieht. Ja, guck mal, sie wurden ja gewarnt, da irgendwie vorzudringen ins Universum, weil sie ill-equipped sind für die Gua'uld und sowas, ne, dass sie vielleicht einfach nur auf ihrem Planeten bleiben und das ganze Scheiße da sein lassen.
Ja,
das und sie ist, haben ja trotzdem das weitergemacht, das Projekt weiter betrieben.
Aber ein bisschen hölzern formuliert,
ja. Ja.
Auf der Krankenstation, unsere Ärztin Doc Fraser initiiert jetzt da eine Infusion und SG-1 ohne Tielk und die Tok'ra treten ein. Matouf fragt auch erstmal nach, ja, was wird denn da jetzt hier injiziert? Und ja, Fraser, Morphin, Sulfat, Carter übersetzt es ja, es lindert die Schmerzen. Und Matouf, hey, sie sagt noch, er sei gefoltert worden. Fraser zieht dann ihre Handschuhe aus und er würde wohl an Entzugserscheinungen von dem Sarkophag jetzt leiden. Matouf hat da jetzt nicht so das Verständnis für, ne, er ist doch aber euer Feind. Und Fraser, ja, er ist mein Patient. Und Apophis, immer noch verwirrt, so, ja.
Amunet.
Matouf geht dann dahin. Apophis, hör mich an. Und der weiter.
Amunet. Ich möchte mit dir sprechen.
Und nee, Apophis weiter.
Amunet, meine Geliebte.
Daniel schaut etwas verärgert rein und O'Neill wirft da auch einen unterstützenden Blick in seine Richtung.
Ja. Wo bist du?
Sagt Apophis. Arg, ne, öffnet jetzt auch seine Augen. Schaut
sich. Schau, die spielen Marco Polo.
Ja, dann ist auf einmal diese Stimme weg des Gua'uld und wir hören den Host, der da meint, Se move. Und Fraser schaut das SG-1-Team und die anderen Beteiligten an, ja, und O'Neill etwas scheint nicht so das Verständnis hier zu haben, legt so den Kopf schräg zur Seite. Daniel meint jetzt, das ist altägyptisch und ja, ist jetzt wohl der Wirt. Ja, der sagt dann weiter, was hier, Shera Vitae. Und O'Neill, ja, zu Daniel, ja, reden Sie doch mal mit dem. Der winkt nur ein bisschen ab, hilflos, ja, weiß nicht so recht, was er sagen soll. Ja, und dann wird Apophis / der Host, die haben dann Schmerzen und werden dann ohnmächtig. Und Daniel dann etwas mitfühlender jetzt als in vorigen Szenen. Ja, tausende von Jahren ist er hier gefangen in diesem Körper, beziehungsweise mit dem. Und es ist so eben wie ein Albtraum für den, unvorstellbar. Und ja, er wird jetzt lange nicht mehr bei Bewusstsein sein, sagt Doc Fraser. Und Matouf meint dann zu Carter, ja, dann werden wir euch jetzt mal verlassen, warum auch immer. Und die wollen dann aber die Koordinaten irgendwie noch sagen oder durchschicken. Und Carter meint, ja, wir können ihn doch hier gemeinsam befragen und dann alle Informationen auch teilen, die wir da jetzt bekommen. Nun ertönen aber die Sirenen Incoming Traveler und O'Neill zu Matouf so, erwartet ihr jemanden? Ja, O'Neill geht dann raus und Carter folgt ihm. Matouf sagt dann, nee, wir erwarten keinen und folgt auch den anderen. Ja, und dann springen wir da in den Gate Room.
Mal wieder die falsche Reihenfolge. No, das Gate dreht sich, die Iris wird geschlossen. Simmons, Defense Team, Standby und dann, ja, keep the divers closed, wo ich mir dann auch denke, warum sollte man sie jetzt einfach aufmachen? Das ist doch...
Das sind Azubis, erste Woche im Stargate Center, da es ist jetzt doch nicht Mann. Die Abläufe.
Okay, ja, wir hören auf jeden Fall Geklatsche an die Iris und Matouf geht dann direkt davon aus, so von wegen, ja, Sokka hat euch gefunden. Und dann O'Neill, ja, wie denn? Ich mir dann auch denke, ja, Dämmel, ne? Matouf erklärt's nämlich auch, ne, dass der Pilot hat natürlich, oder einer der Piloten, also his pilots saw your kind flee with a puff through the chopper eye, ne, und die Symbole sind bekannt wohl. Dementsprechend kein Ding. Ja, O'Neill sagt aber, ja, okay, scheiß da Hund drauf, die Iris wird halten. Ne, man hört es weiter gegen die Iris klopfen. Und wobei auch dieses Geräusch ist ja, ne, Carter sagt ja nochmal, auch gleich ja noch, ne, so wegen hier, das ist so dicht am Horizont, da könnte überhaupt nichts dagegen klatschen. Ich glaube, darüber haben wir uns auch schon mal lustig gemacht. Genau, also Carter sagt nämlich jetzt, Trinium Titanium Alloy, paar Mikrometer vom Event zu weisen, da kann keine Masse reintegrieren. Wo ich mich dann, ja, ne, was klatscht dann dagegen? Immer wieder dämlich. Oh, 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 da passiert irgendwas. Tiax sieht was am Gate und da ist irgendwie eine Verzerrung und sie wird rot. Und ja, dann, Carter, was ist denn das? Was könnte das denn sein? Und er fängt am Computer um zu tippen und sagt dann, ja, hier. Ja, Matouf geht davon aus, dass das irgendwelche Particles wären, also energiegeladene Teilchen. Na, also das ist ja keine Materie, das ist ja mehr Strahlung. Subatomic Particles, sagt Carter dann. Ja, ja, klar. Und ja, hier, Partikelbeschleuniger, mit dem schießt er auf das Wurmloch und sagt dann, ja, Captain Carter erklärt das dann nochmal, den Zerfall von supertubularen Partikeln, die gegen die Iris geballert werden, wobei das auch Quatsch ist. Also warum sollten die zerfallen? Du ballerst einfach nur mit höherer Geschwindigkeit die Dinger da vor. Und das bringt das Gate zum Glühen. Also Carter sagt dann aber auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, wie sie auf diese Idee kommt. Ne? Sagt dann, if so car can modulate your particle stream enough to create an actual image. Und ich mir denke, hallo, das ist kein Beamer.
Wer weiß. Das,
na, also vor allen Dingen kommt ja das gleiche Ganze ja auch, ne, so von wegen, man sieht ja irgendwie so eine Fratze davor, so ein bisschen. Also ich hätte ja verstehen können, dass man punktuell die Iris zum Glühen bringt. Heißt ja, dass er dann wirklich so die Iris, auf der Iris, so wie so ein Schattenspiel dann so eine Art Gesicht hättest oder sowas. Ne? Also ein unbewegtes und dann, oder ein Logo, was auch immer. Aber das schwebt ja irgendwie vor der Iris. Also das ist auch totaler Schwachsinn. Jetzt kommt noch totaler Blödsinn. Er stöhnt eine Stimme. Die vermutlich die von Sokka, wo ich mir denke, also okay, ja, meinetwegen. Partikel da durchschießen, macht die Iris heiß. Ja, aber Stimme, wie soll das gehen? Also vielleicht machen sie es per Funk. Ja. Ne, das könnte ja auch sein, ne, dass man dann irgendwie das auf die Lautsprecher legt. Aber dass er durch das Gate spricht, ist irgendwie... Das Gate transportiert ja normalerweise auch nur Materie. Also von wegen, ich weiß nicht, wenn du dich vors Gate stellst und sprichst, passiert, glaube ich, nichts.
Nö, eigentlich.
Der gute Sokka wird, ist ja nicht zu sehen, außer dieses komische, verzerrte Bild. Aber der gute Mann wird gespielt von David Helfy. Er ist ein paar Mal aufgetreten. Er hat eine Leiche bei Full Metal Jacket gespielt. Das finde ich auch interessant.
Guter Fact, ja.
Einmal bei Sentinel mitgespielt, zweimal in Akte X, einmal in Millennium, einmal Outer Limits, einmal First Wave, einmal in Lone Gunman, zweimal Andromeda. Da hat er dreimal Sokka bei SG-1 gespielt und er spielt natürlich auch später Anubis. Sokka auf jeden Fall People of the Tauri und ihr habt was genommen, was mir gehört und dafür werdet ihr zerstört werden. Wobei ich mir dann auch immer denke, also von wegen, ja, okay, du willst das zurück? Ja.
Wenn du die zerstörst, kriegst du nichts hin.
Ja, eben, kriegst du erst gar nichts. Also das ist irgendwie,
das
ist irgendwie merkwürdig. Und auch merkwürdig, das Gate deaktiviert sich nämlich kurz hinterher. Das ist auch irgendwie, hä? Wobei, nee, Quatsch, da ist einfach das...
Die Partikeldings hat aufgehört, da drauf zu... Weiß ich nicht, vielleicht müssen die
da... Nein, da ist das Transkript falsch. Hier steht, everyone looks up, ne, und irgendwie auch verwundert, als das Wurmloch sich deaktiviert.
Hä?
Das fällt mir jetzt erst aus, dass ich die Szene nochmal geguckt, weil wenn sich das Wurmloch deaktiviert, wie können denn sich denn jetzt die Iris aufheizen, was dann Simmons nämlich sagt? Ne, wie lange können sie das durchhalten? Und Carter sagt dann, ja, 38 Minuten war bis jetzt das längste. Also vermutlich ist nicht das Wormhole deaktiviert, sondern dieses Hologram oder was auch immer das war. Muss das heißen, also hier ist einfach das Transcript falsch. Ja, 38 Minuten und ja, sagt Daniel, dann werden sie uns vermutlich nochmal anwählen. Ja, Helen sagt dann, okay, ich muss mit dem Präsidenten telefonieren und Carter dann zu Matufi, ja, kannst du uns irgendwie helfen? Und ich weiß nicht wie. Und Neil sagt dann, okay, Carter hier, in der Zwischenzeit bitte mal gucken, was er aus der Profis rauskriegt. Sein Hals steht hier auf der Kippe, genauso wie unsere. Und TX bietet sich dann an, sie zu begleiten und wir hüpfen in die Krankenstation.
Da sehen wir wieder eine MRT-Ansicht von Apophis. Die Kamera schwenkt auf ihn. Sieht jetzt noch älter und schwächer aus. Carter und Tierk stehen an seinem Fußende. Apophis hebt so den Kopf und ja, ich will nicht hier mit dem Scholwach sprechen. Carter sieht Tierk an und schaut dann zurück auf ihn. Ja, und sie sagt dann, ja, beantworte einfach meine Frage. Sukar feuert eine Art Partikelstrahl hier auf die Barriere und die wir hier errichtet haben. Wie können wir uns dagegen verteidigen? Ruf es gleich, ja.
Es gibt keine Verteidigung.
Und Tierk meint auch, ja, der lügt doch. Und
Scholwakri,
sagt Apophis. Ja, und Carter, ja, wie können wir denn sicher sein? Apophis nimmt da nochmal Bezug drauf, weil er die Waffe auch gegen mich eingesetzt hat, stöhnt weiter vor sich hin und windet sich vor Schmerzen.
Der Schmerz kehrt zurück.
Und Tierk grinst in dem Moment, ja. Und Carter dann in Richtung Tierk. Ja, in dem Zustand werden wir hier wohl nichts aus dem rausbekommen. Ich werde mal unsere Ärztin holen. Ja, Tierk nickt dann und Carter geht. Ja, weiß ich nicht, wie clever das ist, Tierk jetzt den so allein mit dem zu lassen. Naja, er wird jetzt auch ernster, der Tierk, und geht näher an Apophis heran. Der guckt ein bisschen misstrauisch. Tierk meint, er habe eben lange, viele Jahre auf diesen Augenblick gewartet. Und ja, du denkst, du hast gewonnen, sagt Apophis. Und Tierk dann, ja, du bist dabei zu sterben. Vielleicht ist das so, aber mein Volk hat auch die Freiheit gewonnen, Tierk. Aber Apophis verneint das, nein.
Die Jaffa werden niemals frei sein.
Aber Tierk widerspricht, nee, sie sind es jetzt schon, hör mich an, Apophis, so wie ich. Dieser Tag wird dann ein Heiliger auf Schulak sein, der Tag deines Todes. Also, Tierk plant hier schon gefühlt Zeremonien und Party. Apophis meint dann, ja, die Gua'ud-Larve, die ihr in euch tragt hier, ne, das ist jetzt irgendwie der Meister von euch, für euch alle. Und ja, wenn die Zeit für die Kinder gekommen ist, sich einen Wirt zu nehmen, ne, dann werdet ihr sterben. Ja, Tierk, dann, naja, dann werden wir andere Symbionten finden, mit denen wir dann überleben. Dann werfen wir sie weg und wenn sie reif sind, wir werden eure Art dann benutzen, so wie ihr meine benutzt habt. Also hier eine kleine Retourkutsche versucht er und Apophis.
Nein!
Tierk weiter, ja, das Volk von Schulak betet dich nicht mehr an und fürchtet dich auch nicht mehr. Ja, die Zeit von Apophis ist endgültig hier zu Ende gegangen und er lächelt wieder der Tierk. Ich glaube, Apophis reicht das Geplänkel jetzt und sagt dann auch, ja, hier.
Dann töte mich doch endlich.
Und Tierk, ja, sag mir erst hier, wie wir uns gegen diese Waffe verteidigen können. Apophis betrachtet Tierk dann etwas spöttisch wieder. Ja, ich werde hier mit einem Lächeln auf den Lippen sterben, in dem Wissen, dass du mit mir sterben wirst, Scholwa.
Dann, das ist Sekunde, hier mit dieser Waffe, ne, dass die Waffe auch gegen Apophis eingesetzt worden ist. Ja, dass das sinnvoll ist, ist ja wieder was anderes. Ja. Aber Tia geht ja die ganze Zeit davon aus, dass Apophis weiß, wie sie sich dagegen verteidigen. Und an der Stelle macht das überhaupt keinerlei Sinn. Also entweder ist Apophis von dieser Waffe besiegt worden und weiß, dass es wirklich keine Gegenwehr dagegen gibt. Dann bringt ihm auch ein neuer Host nicht.
Nee, nicht wirklich.
Na, ja. Also es ist irgendwie völlig inkonsistent. Das ist... Nur das Tierk dann auch, ne, weißt du, er sieht ja, dass Apophis hier ist. Und er weiß, dass er vor Sokka geflohen ist und hat jetzt auch gehört, dass er... dass er von dieser Waffe besiegt worden ist. Also hätte Apophis ein Gegenmittel dagegen, wäre er nicht hier.
Doc Fraser kommt nun herein, hat eine Spritze in der Hand und Carter folgt ihr auch. Teal'c meint so, nicht weiter, nee, hier, lass den leiden. Fraser sieht Teal'c dann etwas strenger an, ebenso wie Carter dies tut. Und ja, Teal'c begründet es, ja, wenn er hier die Schmerzen nicht mehr erträgt, dann wird er uns alles sagen, hier, wie und auch eben diese, wie wir Sukars Waffe da uns verteidigen können. Und Apophis stöhnt dann weiter vor Schmerzen, windet sich auch auf dem Bett. Und Fraser dann ruhig, aber ja, Teal'c, geh bitte. Und der geht dann auch etwas zurück. Apophis meint dann auch,
es gab eine Zeit, da würdest du für mich sterben, Teal'c.
Und Teal'c lehnt sich nun doch nochmal etwas näher dran an ihn und ja, sagt dann, das wird nie wieder passieren. Komische Formulierung im Deutschen, aber gut.
Ja, wobei, doch, passiert doch gerade eben. Also wenn das Stargate Center und die Erde zerstört wird, stirbt hier genau für Apophis, weil sie ihn nicht zurückgeben wollten.
Und ja, Apophis wehrt sich etwas gegen die Fesseln, so zieht er also dran. Das bringt natürlich erstmal nichts. Und Fraser, also ruhig, injiziert jetzt auch die Spritze in die Infusion da. Und Apophis beruhigt sich dann etwas, ja, Carter dann weiter, ja, na gut, aber hier diese Schilde hier, sie absorbieren offensichtlich verschiedene Formen von Energie, vielleicht könnten wir dann, aber Apophis hebt dann den Kopf Richtung Carter und ja, jetzt sieht man, er hat da auch am Hals wie so eine Kette, die ihn da auf dem Bett dann etwas zurückhält und ich spüre eine Präsenz in dir, sagt er und Carter wird etwas nervös, will da gar nicht drauf eingehen. Können wir ihre Schilde, können die irgendwie jetzt, können die helfen oder nicht und Apophis legt sich wieder hin. Du warst einst von einem Gur'ul besessen. Ich bin sicher, du wärst eine hervorragende Wirtin oder Wirt für Sukars neue Königin. Carter hat jetzt einen nicht mehr so erfreulichen Gesichtsausdruck. Hatte sie vorher auch nicht, aber jetzt noch weniger. Und wir springen wieder in den Gate Room.
Kurze Szene. Wir sehen, dass hier flüssiger Stickstoff reingebracht wird. Cider ist da irgendwie dabei, das Gate anzusprühen. Und also soll jetzt auf Helm so viel. Pull down, Sergeant. It's getting damn hot in here. Herr Seiler sagt dann auch, ja, besser als nichts, nicht viel bringt's, aber ist halt so. Was anderes hätten sie aktuell nicht und wir wechseln in den Kontrollraum und ja, man sieht den Dampf an der Scheibe außen und ihr sagt dann, hey, Daniel hätte gerade eine Idee gehabt und wir können ja rauswählen, wenn sie, ne, damit die nicht wieder reinwählen können. Was eine tolle Idee, das hätten die auch vorher gewusst, ne? Also.
Nein.
Wow, gute Idee, Doktor, sagt der Hammond dann auch, wo ich mir denke, ja, geil, Daniel, das ist wirklich die Hammer-Idee, da wäre niemals irgendwer drauf gekommen. Das ist,
leicht zu spät, aber immerhin.
So dämlich. Und dann, ja, wir, Simmons sagt dann auch, hier, 38 Minuten sind gleich oben und dann Standby, und ja, Iris, das Gate schaltet sich ab, die Iris glüht immer noch und ja, hier und hier, anwählen. Interessant auch hier, was erhoffen die sich davon? Also, ne, also diese 38 Minuten, die sie da verwenden, ja, ne?
Weiß nicht, dass ihnen bis dahin irgendwas Cooles einfällt noch.
Nein, das meine ich nicht, aber die Frage ist doch, woher wissen die Gur'uld von der Iris? Also alle, die bisher da waren, sind ja gestorben. Ja, okay, Apophis hat die Flucht geschafft. Ob er das dann irgendwie groß rausposaunt hat? Hat er überhaupt die Iris gesehen?
Ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht, dass er die so gesehen hat.
Weil die müssen eigentlich davon ausgehen, wenn ich 38 Minuten da durchballer, ist alles, was da drum geht, irgendwie fort.
Ja.
Wobei das ja auch merkwürdig ist, ne? Also Apophis wüsste, okay, ja, die Sache ist in einem Gebäude drin. Ja, aber was bringt das? Ich feuer jetzt 38 Minuten durch dieses Ding. Ja, okay, wenn das Gate dann, wenn das Gebäude zusammenbricht, wäre das Gate nicht mehr öffnbar. Ne? Also von wegen, ne? Du ballerst einfach 38 Minuten durch. Und wenn du es dann das nächste Mal anwählst und dann keine Verbindung kriegst, müsstest du eigentlich davon ausgehen, dass das ganze Ding zusammengebrochen ist und deshalb das Gate dann verbuddelt ist und nicht mehr aufmachbar ist. Also theoretisch, wenn sie sich jetzt rauswählen, das schaffen würden, würden die Gur'uld es nicht unbedingt nochmal versuchen.
Das ist wohl wahr.
Na, aber wie gesagt, das ist alles ein bisschen merkwürdig. An für sich, die müssen ja auch irgendwie dieses Gate da reingebracht haben. Die können ja auch keiner Quader schweißen oder sowas. Die Türen, um das zu machen, sind eigentlich auch zu klein. Also gehe ich davon aus, dass das eigentlich so ein Raketensilo ist, wo das Ding drin steht. Das heißt, es hätte ein Dach. Ja, also sie könnten das Gate auch einfach kippen, das Dach oben aufmachen, dann können sie da durchballern, so viel sie lustig sind. Na, also sie müssten es ja nur hinlegen. Oben das Dach auf, der Strahl kommt durch und ja, verbrutzelt dann irgendwo. Ist ja okay. Simmons sagt dann, Chevron 1 encoded, 2 und ja, leider vor dem dritten Ding kommt dann Incoming Traveler, das Gate geht an und Tenny dann so Sokka kann schneller einwählen, als wir rauswählen können und verdammte Scheiße, sagt O'Neill dann auch und ja, Simmons dann nochmal, ja, nach 30 Minuten können wir es wieder versuchen und Daniel dann, ja, letzte Chance, dass wir rauswählen könnten und ja, ne, wird schon heiß, sagt O'Neill zu Hammond. Interessant, was die hier eh versuchen. Ne, also meine Überlegung wäre gewesen, die warten die 38 Minuten ab, öffnen die Iris und stecken einfach und stellen einfach eine Kiste in den Event Horizon.
Das
reicht ja schon. Ja. Dann ist es blockiert, dann könntest du es nicht mal anwählen, fertig, peng. Ne, dann wartet man jetzt 1-2 Monate oder so und lässt Gras über die Sache wachsen, dann passiert dann noch nichts mehr.
Das ist zu einfach, was in den Weg zu stellen. Man unbedingt raus.
Ja, wir wechseln auf jeden Fall in den Briefingraum.
O'Neill und Hammond stehen dort am Fenster, schauen auf das Stargate und ja, SG-1, Rest SG-1 und Matuf und hier die Tok'ra sind auch da. Ja, Hammond meint dann, die Temperatur im Gate Room ist jetzt hier wohl 130 Grad Fahrenheit und das ist die 6 bis 8 Mal so heiß müsste die Iris wohl sein. Weiß ich nicht, wie man da jetzt genau drauf kommt. Matuf meint dann, ja, selbst wenn es hier ihm nicht gelingt, das Tor zu durchbrechen, dann kommt er wahrscheinlich mit Schiffen. Ja, ist klar. Carter gibt ihm recht und ja, wovor wir eigentlich hier Angst haben müssten, ist eben ein weiterer Angriff aus dem All. Das ist wohl das, was passieren wird, wenn wir uns irgendwie weigern würden, Apophis jetzt doch noch auszuliefern. Aber das können wir nicht, meint Daniel, ne? Selbst wenn die es wollten und ja, O'Neill nicht, wenn der böse Bube hier an der Tür klopft.
Der böse Bube, das ist auch eine coole Übersetzung. Im Englischen heißt es Beelzebub.
Okay.
Ne? Also der ja. Teufel. Ich muss aber einmal kurz zurückkommen auf das, was Hammond sagt. Das ist auch gut. Er sagt ja, the Iris must be 6 or 8 times that. Also ne, 6 oder 8. Er sagt halt 6 oder 8 Mal. Er sagt nicht 6 bis 8 Mal so heiß, sondern es muss genau 6 oder 8 Mal so heiß sein. 7 Mal geht nicht. Das ist
zwei der Ziffern von seinem letzten Lottoschein.
Das ist auch gut. Nee, es ist keine Range. Es ist faktisch. Es muss 6 oder 8 sein. 7 Mal, nee, ist nicht. Das ist...
Jetzt sollen auch der Präsident mal informiert werden. Ja, wird ja auch Zeit.
Nee, das hat er vorhin schon gemacht. Ach, okay. Im Englischen sagt er, I've informed the president of our new situation.
Ah, ja, okay. Genau, und will da eben jetzt die Befehle und abwarten. Und nee, die neuen Befehle jetzt sind wohl, dass diese medizinischen Maßnahmen für Apophis, das soll alles jetzt eingestellt werden. Treasure protestiert dagegen natürlich. Hammond ist sich dessen bewusst und ja, der Präsident und die Stabschef hätten es jetzt entschieden. Risiken seien zu groß, um die Tok'ra-Warnung zu missachten. Ja, der Befehl lautet jetzt wohl, der neue Apophis-Leiche durch das Gate zu den Koordinaten zurückzuschicken, an dem er gefunden wurde.
Ja, das ist ja auch Quatsch. Der will sie ja gerade zerstören. Der wählt immer so schnell. Also das ist auch, was ist denn das für ein Plan?
Das wird ausreichen, damit Sokar den Angriff einstellt, Matuf. Also fragt hier
er. Ja, also von wegen sinnvoll wäre es eigentlich gewesen, zu etwas anderes zu machen. Und zwar wissen sie ja, also mindestens mal Apophis hat der, also sie müssen ja von Apophis ausgehen, auch wenn das ja gar keinen Sinn macht. Sie müssen davon ausgehen, dass die Gua'uld halt die Funkfrequenzen der Menschen kennen. Das heißt, ich funke doch einfach nur verdammte Kacke durch das Gate und sage, ey, wir geben euch Apophis zurück.
Könnt ihr abholen,
hört mal gerade auf. Ne, wir müssen euch ja anwählen.
Lasst es mal kurz, ja.
Na, und dann kann sich Sokka ja immer noch melden und sagen, mit seinem Beschuss und dann, ja, nein, vielleicht, sterbt doch alle, fuck you. Ja, also, aber einfach drauf zu hoffen, dass sie einfach sich schneller rauswählen können und dann die Leiche, vor allen Dingen hat er ja auch am Anfang gesagt, dass Sokka, hier von wegen, ihr habt genommen, was mir gehört, dafür werdet ihr vernichtet, ob er sich überhaupt damit anfreundet. Ich also,
jetzt nicht so verhandlungsbereit,
wenn man
den, ja.
Weiß man nicht. Also ich hätte doch wirklich erstmal durchgefunken, hätte nachgehakt, ne, so von wegen, wie sieht's denn aus, wenn wir euch einen zurückgeben, lasst ihr euch uns dann erstmal in Ruhe. Ne, ja, nein, ansonsten.
Ja, Sokka befindet sich wohl im Krieg mit Herua aktuell, meint Matuf. Will da wohl nichts mit den Tauris jetzt zu tun haben oder neu da anfangen, aber na, vielleicht seid ihr Menschen sozusagen zu spät zur Vernunft gekommen. Er wird sich hier bald durch die Iris hier brennen irgendwie. Und Carter meint, ja, sie hätte eine Möglichkeit daran gearbeitet, jetzt schneller hinauszuwählen, wenn wir unser Gate jetzt beim nächsten Zeitfenster da öffnen können. Sollte es möglich sein, Apophis durchzuschicken, hatte ich mich jetzt auch gefragt, hey, wann hast du da jetzt dran gearbeitet und fand ich jetzt nicht so glaubwürdig. Also es kam wohl mal in einer Folge mit diesem Paralleluniversum, aber wir sind ja jetzt in dieser Realität, deshalb ist es eigentlich nicht möglich. Naja. O'Neill meint dann, wann bist du denn da jetzt bereit? Wann ist das nächste Zeitfenster? Und K Carter schaut auf die Uhr. Es ist in 17 Minuten wohl wieder soweit. Hammond befiehlt dann auch jetzt diese Vorkehrungen dafür zu treffen, um Apophis dann jetzt da durchs Gate zurückzuschicken. Verlässt dann auch den Raum. Alle scheinen ein bisschen unwohl zu sein, tippeln so umher. Und wir springen in das, ja, unsere Krankenstation wieder. O'Neill betritt dort den Raum und Apophis sieht jetzt noch etwas älter aus als zuvor, ist jetzt wieder ein Stückchen gealtert. Er geht zu seinem Bett da und sieht sehr schadenfroh aus, der O'Neill. Der Goa'uld da öffnet die Augen und schaut ihn an. Und O'Neill flüstert, ja, Apophis, wir schicken dich zurück. Stöhnt dann auf dem Bett vor Schmerzen, aber es ist nicht Apophis, der sich meldet, sondern der Host, ja, Simue, Simue. Also wie zuvor, und O'Neill sieht ihn an und wendet sich dann einer Wache zu. Ja, holen Sie Dr. Jackson her, und die Wache geht und macht das jetzt wohl. Und ja, dann sieht man kurz im Kontrollraum noch den Computerbildschirm und der zeigt dann eine Temperatur an von 171 bis 173 Grad Fahrenheit. Und wir springen in den Gate Room.
Wobei das jetzt nicht sonderlich heiß ist. Ne? Also das sind gerade mal 70 Grad, das ist jede Sauna heißer.
Ja. Naja.
Ja, im Gate Room. Hammond sagt auch so, hey, ihr kann die Menschen da nicht länger drin halten. Ne? Siler ist da immer noch dran und bespritzt das Gate. Und ja, Carter sagt dann, sie müssen wohl bis zum nächsten Window, also bis zum nächsten Wahlwindow halt bleiben. Wobei sie ja das auch nicht unbedingt müssten. Also sie wissen ja nicht, wie viel Hitze die Iris jetzt aushält. Ne? Also
vielleicht gab es da hier vom TÜV irgendwie so, ja, bis so und so viel Grad Fahrenheit.
Keine Ahnung, ja, die werden mit dem neuen Metall, werden sie vermutlich ein paar Tests gemacht haben. Aber
so ganz,
ich weiß
genau
nicht, ob man das jetzt so ganz wissen, genau, ja, sagen kann. Keine Ahnung. Ja, wir wechseln zurück in die Krankenstation. Der Host brabbelt immer noch von sich hin. Recht, ja, Gere, Pernidges, ha, Gere. Daniel geht da näher dran und der Host erzählt dann weiter, Shimate, Shimate, und weint dann so ein bisschen. Und Daniel erzählt dann, ja, er hätte geträumt und wäre jetzt aufgewacht aus einem er will seine Kinder und seine Frau sehen. Und der Host blappert weiter, ja, er war wohl ein Schreiber am Moon-Tempel in Karnak und Lifetime Ago, bevor dieses Nightmare gestartet hat, wobei Ra kommt drin vor. Ich weiß jetzt nicht, das ist auch wieder, ja, es ist Amun-Ra, ja, aber ne, von wegen, ne, eigentlich hätte Daniel dann auch sagen müssen, wenn, dann war ein Tempel vom Ra. Aber weißt du, so eine halbe Lebensgeschichte in 5 Worten, in 6 Worten.
Ja, nicht so einfach.
Ist, ich glaube nicht. Rippet, Reschwesh, Herif, Herif. Und ja, aber jetzt stirbt er ja schon wieder und ja, Daniel wendet sich dann an den Sterbenden und flüstert ihm dann zu, Akomedia, Media Markt.
Media Markt.
Tufkuris, Yam, Yapsche. Also er plappert so ein bisschen vor sich hin und ich habe halt keine Ahnung, ob das wirklich ägyptisch sein ist oder ob die einfach nur irgendwas erfunden haben.
Also die vielen Ägyptologinnen und Ägyptologen, die zuhören, bitte korrigiert uns da oder, ja, gebt uns
Infos. Da wüsste ich sogar jemanden, dass ich könnte mal nachhaken. Eine gute Freundin von mir ist Ägyptologin, sehr Archäologin. Ja. Macht zwar was völlig anderes, aber
das zählt.
Ja, Daniel wendet sich den anderen zu und sagte dann, ja, er hätte ihm wohl versprochen, Words of Power und die Rituale durchzuführen, dass er nach Ägypten zurückkehren und mit Ehre begraben wird und ja, dass er durch die 7 Gates gehen würde, um seine Kinder und seine Frau wiederzusehen und dann, ja, Friede, Freude, Eierkuchen.
Da gab's ja auch so ein Lied, ne? Durch 7 Tore musst du gehen.
Ja, da wieder was fürs Musical.
Wenn dunkle Jahre überstehen, genau.
Vor allen Dingen, das Ende, weißt du, Daniel sagt dann so wegen, ich habe in diesem das versprochen, I'll be back. Hä? Was? Wie? Wo? Er geht auch nicht, aber I'll be back, was will er einem damit jetzt sagen?
Er ist ein großer Terminator-Fan.
Ich habe keine Ahnung. Ist ja ein bisschen merkwürdig. Kontrollraum sind wir jetzt.
Dort sehen wir wieder einen Computer und die Temperatur des Gate Rooms ist nun über 200 Grad gestiegen. Ist jetzt auch nicht so extrem, naja. Die Iris-Blende leuchtet in rot und Hammond, Carter, Tirk und Simmons schauen sich die Sache an und Simmons meint auch, ja, hier mit den Computern, dass die gehen gleich in die Knie, ne, wegen der Hitze. Und Hammond dann Richtung Carter, ja, Captain, und die sagt dann, wir brauchen noch, ja, eine Minute bis zu diesem Zeitfenster, um das Gate anzuwählen, das nochmal da zu versuchen. Wir springen wieder zur Krankenstation und Apophis und auch der Wirt liegen jetzt im Sterben, also seine Augen leuchten noch einmal kurz auf. Ja, er sagt nochmal,
hilf mir.
O'Neill steht dort und meint einfach trocken, nur nein. Apophis weiter ja.
Einen Wirt.
Und dann O'Neill weiter nein. Ja, jetzt leuchten Apophis Augen nochmal. Ich hab Angst, sagt er. Und O'Neill sagt gar nichts mehr und beobachtet jetzt nur noch, wie Apophis Augen erlöschen. Der keucht dann noch. Fraser dann, ja, Colonel hier. Sie schiebt ihn etwas zur Seite und legt die Hand auf Apophis Wange und er keucht dann nochmal. Der Herzmonitor zeigt dann diese berühmte Nulllinie an und Fraser stellt fest, der Geult ist tot, aber der Wirt, er ist noch am Leben. Und wir springen rüber in den Control Room, eine Miniszene.
Auch was fürs Musical, nicht Bim Bam, die Hexe ist tot, Bim Bam, der Geult ist tot.
Das ist eine interessante Umdichtung, ja, warum nicht? Im Gate Room sehen wir das Tor, es schließt sich da und ja, Carter stellt fest, ja, das war's hier, ne? Man könne jetzt dieses krasse neue, schnellere Wählprogramm starten. Und ja, Chevron 1 ist aktiviert, es geht hier wohl los. Simmons sagt auch, ja, das Programm läuft und wir springen wieder auf die Krankenstation. Genau, Daniel ist da nun und kleinen Finger hat er da auf dem Tisch oder Tablett und er spricht jetzt wieder wohl ägyptisch oder altägyptisch da. Jetjaui tau ti ki pum ni fadit uirai jeu in fai ki jak aku mai. Sowas in der Richtung jedenfalls. Dreht sich dann auch zu Uni und Doc Fraser. Ja, ich sagte ihm hier, dass seine Grabstatue eben seinen letzten Atemzug da nimmt und seine Seele dann zurück nach Ägypten tragen würde. Und dann Miniszene wieder im Kontrollraum, wo das fünfte Chevron jetzt einrastet. Und dann springen wir nochmal zurück auf die Krankenstation.
Ja, auch wieder eine ganz, ganz kleine Szene. Daniel steht bei Apophis Hosts noch und ja, O'Neill ist so ein bisschen ja, unruhig. Der Host atmet, oder man sieht ihn jetzt atmen und ja, Kamera wechselt dann zu der Figur, die Daniel in den Händen hält und die seine Seele nach Ägypten bringen soll. Wobei das ja jetzt auch irgendwie ist, so von wegen, ja, muss der Wirt jetzt, also eigentlich bin ich ja davon ausgegangen, ne, weiß ich was, die Larve stirbt, ne, kann den Körper nicht mehr heilen, der Körper altert oder sowas, ne, also aber, oder reißt den mit, aber dadurch, dass jetzt nur der Ghoul gestorben ist und nicht der Host, ob man den nicht vielleicht doch noch irgendwie, aber ist ja, ja, ne, sie wollen ihn ja eh weggeben, genau. Also.
Hauptsache weg mit dem.
Ja, im Kontrollzentrum, Chevron 7 locked, sagt Carter und das sind dann auch, ja, hier, zack, zack. Wormhole established, open the Iris, wird gesagt. Und es ist wieder verkehrt, ne? Erst Gate auf, dann die Iris. Und wo ich mir dann auch bei denke, so von wegen, ja, okay, sie schicken jetzt den Typen zurück. Eigentlich hätten sie was ganz anderes machen müssen. Na, also was ich was, kleine Ahnung. In der ganzen Zeit, die sie da irgendwie Zeit gehabt haben, die haben doch bestimmt irgendwo in dem ganzen Ding irgendwelche taktischen Atombomben oder sowas, ne? Dann machst du eine Surprise, OP, ja. Einmal Bauch aufschneiden, einmal Atombombe rein. Und dann stellst du den auf eine Stunde oder sowas, dann ist er an Bord vom Mutterschiff und dann macht's PENG! Wobei, eine Atombombe hätte ja eigentlich auch gereicht. Nur von wegen, dann ist das Gate kaputt, ne, die ganze Gegend ist drusch, das Gate liegt auf dem Boden, da wird erstmal nichts mehr angewählt. Genau. Was das DHD ist fort. Ne, also, es hätte auch so gereicht. Ne, weil entkommen tun sie Soka ja eh nicht. Ne?
Nee, klar, der würde dann irgendwann mit Raumschiffen ankommen, ja.
Genau, mit Raumschiffen ja eh ankommen. Außerdem wissen sie ja auch gar nicht, ob das was bringt. Ne, so von wegen, er hat ja eigentlich angedroht, so wegen, ihr habt genommen, was mir gehört, genau, ich werde euch jetzt zerstören. Ja. Ne, sie haben nicht mit ihm kommuniziert, eine Atombombe wäre eigentlich die richtige Wahl gewesen. Aber
wäre diplomatisch das entsprechende Mittel an der Stelle.
Ja, Tiak berichtet an der Krankenstation, dass Carter es gelungen sei, das Wurmloch zu etablieren. Ja, und Neil dann, das ist gut, wir sehen, dass da Apophis Körper liegt und interessanterweise, ne, O'Neill nimmt dann die Decke von seinem Kopf und guckt nochmal, um sich ganz sicher zu sein, dass er jetzt tot ist. Interessanterweise an der Stelle ist, Apophis blinzelt, also der Schauspieler blinzelt.
Alle reingelegt.
Da ist noch Leben drin, Tiag, deine Setke an. Und egal, wir wechseln auf jeden Fall dann wieder in den Gate-Raum. Das Wurmloch ist ja aktiv. Wir sehen SG-1, Itoka, Hammond und Fraser, wie Tiag die Apophis Körper nimmt und die Rampe hochbringt. Ja, und reicht sie so durch das Wurmloch. Und
weißt du, an was mich das erinnert hat? Weiß ich bestimmt, ne? An Star Trek mit diesen Leuten in den Torpedo und dann irgendwie dann da rausschießen. Etwas mich daran erinnert.
Ja, hier wird aber jemand getragen und nicht geschossen.
Ja gut, er wird dann aber so durchgeschoben durch das Gate, deshalb. Ja.
Ja. Kannst du ja so eine Clownskanone dahin machen. Wird dann nach Apophis reingesteckt, dann buff. Ja, Tia dreht sich dann um, als auf Rufus Körper durchgegangen ist. Das Gate geht dann auch aus. Und was nun? Fragt Daniel. Und ja, warten wir doch mal. Carter dann, ja, aber wenn Sokka ihn live leben wollte, dann wird er doch jetzt wieder angreifen. Ja.
Der hat auch vorhin schon angegriffen. Deshalb.
Ja, ja, eben. Ne? Also er wollte euch dafür bestrafen, dass ihr ihn überhaupt genommen habt. Also auf dem Weg, es gibt überhaupt gar keine Garantie dafür, dass jetzt überhaupt irgendwie Ruhe ist. Und Matus sagt dann, ja, nee, glaube ich nicht. Der Sarkophag hat, Sokka hat auch einen Sarkophag. Damit kann er doch Apophis wiederbeleben und ihn so lange foltern, wie es ihm beliebt. Wobei das auch interessant ist, wie lange wohl das klappt? Wie lange kann man wohl tot sein? Oder ist das egal? Also von wegen, keine Ahnung, kann der Körper länger tot sein als die Goult-Larve? Also der Körper könnte ja auch sterben, die Larve lebt immer noch. Oder andersrum funktioniert das ja auch eigentlich.
Thomas, einigen wir uns einfach auf dieses Stargate-Fenster von 38 Minuten. Das ist
eine gute Idee. Okay.
Ja.
Ja, Matufe sagt dann aber, ja, das ist auf jeden Fall ein Schicksal, das ihm gebührt und wir wechseln in den Kontrollraum.
Dort tippt Matuf interessanterweise auf der Tastatur von der Kommandokonsole etwas ein. Carter steht daneben und Daniel O'Neill, Hammond auch. Und Matufs Begleiter sind da schon am Fußende von der Rampe. Ja, und Matuf sagt jetzt, was er da überhaupt gemacht hat, denn er hat die Koordinaten übermittelt. Carter meint aber, hä, wohin? Nicht dahin? Wo? Also wir müssen sie doch wiederfinden. Und Matuf meint, ja, hier, um uns zu kontaktieren, ne, könnt ihr das hier verwenden, und überreicht dann so ein Kommunikationsgerät. Daniel stellt fest, ja, das gehört doch den Tolan. Interessant, dass jetzt diese Spezies umbenannt wurde, denn eigentlich waren es in den letzten Folgen noch Tolaner. Ich weiß nicht, warum das jetzt so ist. Vielleicht so ein Dialekt. Ja, die haben die wohl auch damals benutzt, um die Nox zu kontakten. Ja, und Matuf, ja, ja, hier, wir sind Freunde der
Tolaner. Ja, das ist aber vielleicht im Transkript nur falsch.
Das kann auch sein.
Na, ja, also von wegen, es sind ja die, im Englischen sind es ja sowieso die Tolans.
Ja, aber Tolans, im Deutschen sagt er auch, es gehört den Tolan. Deshalb fand ich ein bisschen komisch. Ja, ja, genau. Also es sind wohl Freunde auch der Tauri, ja, stellt Matuf fest. Und Carter bedankt sich nochmal. Und ihn fasst zusammen, ja, nun, wenn wir hier doch alle Freunde sein möchten, dann brauchen wir doch noch was hier. Also braucht ihr noch einen von diesen, und gibt Matuf einen von diesen GDOs. Eine Art Telefon, sagt O'Neill, und es sendet eben das Signal aus, was mitteilt, dass, also wer kommt und dass hier alles okay ist, und Iris Blende kann auf, ne, wenn das mal mit der Reihenfolge klappt. Ja, andernfalls würden sie gegen diese, naja, und Matuf versteht es, und Carter erklärt ihm nochmal kurz, also es wird angedeutet, hier, ich zeig dir, wie das funktioniert, und sie gehen dann wohl hinab nochmal in den Gate Room. Also das, in die Szene hat mich gefreut, denn ich bin mir nicht so ganz sicher, ob in früheren Folgen sowas noch angedeutet wird, dass diese Technologie dann nochmal der Person erklärt wird, weil manchen wird immer was mitgegeben und die wissen dann gar nicht, was soll ich jetzt konkret damit machen. Ist hier besser gelöst. Und ja, Hammond hat den letzten Satz der Folge. Na gut, dann schicken wir sie jetzt nach Hause, Leute. Und ja, das Tor ist jetzt an, und genau, O'Neill schaut vom Kontrollraum aus etwas nachdenklich auf das Gate. Und wir blenden aus der Folge hinaus. Ja, Trivia. Achso, O'Neill hat wohl dieses GDO wohl auch, also dieses, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt hatten, aber es steht wohl ein Akronym für Garagentoröffner. Das wusste ich auch eigentlich nicht. War mir jetzt neu.
Ja, klar.
Okay.
Ja, vielleicht ist das einfach nur der Spitzname dafür, genau, das wird vermutlich einen militärischen Tor haben.
Ja, das gibt wohl ein grünes Muster an der unteren rechten Ecke von Apophis Lebenszeichen, ja, Monitor. Und das ist eigentlich ein Oszilloskop-Darstellung eines Komposit-Videosignals, das da verwendet wurde, ja. Und dann gibt es hier auch wieder, wie in den letzten 3 Folgen oder 2, Probleme mit der DVD-Episodenreihenfolge, der abweicht von der Ausstrahlungsreihenfolge. Und dann hatte ich noch was gefunden. Wer war das genau? Der Regisseur Peter DeLuise im Interview war bei Sci-Fi and TV Talk. Da geht er nochmal darauf ein. Ja, man hatte da wohl 14 Seiten mit Szenen, in denen Apophis auf dieser Krankenstation langsam stirbt. Und ja, das hätte auch dann langweilig werden können, aber es, ja, war ihm irgendwie ein Anliegen, dass er da zeigt, wie er da festgeschnallt ist und dass er Gott jetzt praktisch, würde ich es übersetzen, entglorifiziert wird oder sowas in der Richtung. Und auch diese, wie so eine Zwangsjacke dann auch natürlich anhattet und sollte auch so wirken, so Hannibal Lecter ähnlich. Und ja, dass er eben verletzlich sei und auch altert und dann auch blind wird. Ich finde, das fiel jetzt in der Folge gar nicht so auf, dass er da irgendwie nicht mehr so gut sieht.
Ja, das siehst du an den Augen, dass sie halt trüb sind.
Ja, genau, sind trüb, aber da wurde jetzt nicht so krass interagiert, ja. Also man hatte da wohl auch, glaube ich, erst eine Puppe und das sah wohl unecht aus und dann hat man es, ja, den Schauspieler doch machen lassen, weil es dann zu steif war und nicht toll aussah. Diese Explosionsszenen am Anfang, das sei natürlich auch ein bisschen teuer gewesen. Vielleicht ist es deshalb auch dann eher nicht so viel Action noch in der Folge, dann in der Restfolge gewesen. Zu den Fehlern muss ich jetzt mal kurz rüber scrollen, was wir alles schon gesagt hatten. Ach so, man sieht wohl, wenn der Professor rumschreit, ja, er hat im Mund viele Füllungen. Also da haben die Huaul-Zahnärzte da, selbst Götter müssen da mal hin. Und ja, dann hätten wir auch, glaube ich, schon das Zitat der Woche. Ich bin gespannt, was hast du denn da rausgesucht heute?
Also viel gab die Folge nicht her. Ich habe mich dann dafür entschieden, not with Beelzebub banging at the door, no. Der Teufel klopft an die Tür.
Sehr gut. Ich habe mich für einen Dialog entschieden, einen kleinen. Apophis sagt da, ja,
ich will leben.
Und O'Neill, das ist dumm für dich. Da musst du mit deinem Gott reden. Oh, Moment, du bist ja dein eigener Gott. Tja, dann hast du ein Problem. Also fand ich doch einen interessanten, ja, O'Neill, klassischen O'Neill. Moment hier auch mit Apophis, ja.
Wobei können Götter nicht auch Götter haben? Also wegen Götter sind ja gegebenenfalls auch nur Kreaturen, die man als Götter verehrt, weil sie halt so mächtig sind, aber keine Ahnung, ne? Also die Gur'ul spielen sich natürlich als Götter für die Leute auf, aber so von wegen, keine Ahnung, die, was ich weiß, keine Ahnung, die Spanier oder so in Amerika, die sind vielleicht auch als erstes als Götter verehrt worden, weißt du, sowas in der Richtung.
Ja.
Und die haben ja trotzdem Gott dann halt als, also.
Ach so, ja. Na, das ist trotzdem alles, Ach, der ist zu eitel, nee, er ist hier Boss und gut ist, ja. Ja, dann kommen wir auch schon zum Fazit, dann ja, fangen wir an, Thomas.
Ja, es war auch wieder eher so ein kammerspielartiges Geschichtchen, es war so viel Quark da drin, ne? Also von wegen, wo kommt dieses Signal her, weil Apophis kommt ja erst später, ja. Das ist so schwachsinnig, außer von wegen, oh Gott, wir wissen nicht, wie wir jetzt hier rauswählen, sie wissen überhaupt nicht, ob das irgendwas bringt, ne, keine Kontaktversuche. Also es ist einfach so blödsinnig, ne? Auch so Sachen so von wegen, ja, hier entweder wird jetzt ist das ein Gerät vom Arschrack, der die Larven töten soll, ja, dann bringt auch den Wechsel in den neuen Körper nichts. Also was wollte Apophis damit jetzt erreichen? Will er einen neuen Host, obwohl das vermutlich nichts bringt? Will er die Erde in den Untergang reißen oder sowas?
Ich habe das Gefühl, er will alles auf einmal und gar nichts.
Wobei das auch ja nicht unbedingt irgendwas gebracht hätte. Also diese Aussage, ich will euch mit in den Tod reißen, ist ja völliger Blödsinn. Weil ne, er hätte nicht davon ausgehen können, selbst wenn er jetzt derjenige gewesen wäre, der die Menschen informiert hätte mit diesen Koordinaten, dass die Menschen dann da sind. Sie hätten ja auch gehen können, da ist ja ewig nichts passiert. Ja. Ne? Also reiner Zufall. Und außerdem hätten die Menschen auch anders reagieren können und hätten ihn einfach abknallen können. Also das ist zu spekulativ, zu viele Ungereimtheiten. Also ein deutlicher Daumen nach unten. Das ist also, und vor allen Dingen hat das die Story überhaupt, ja okay, was heißt überhaupt nicht? Ne? Also Apophis wird hinterher immer noch leben. Gegebenenfalls wird Sokar ihn irgendwann umbringen. Aber so wirklich, also okay, Sokar wurde eingeführt. Ja, okay, ja, aber wie wir vorhin schon gesagt haben, als ich den Schauspieler genannt habe, der taucht nur in 3 Folgen auf, also groß, viel Handlung um Sokar geht's auch nicht in Zukunft. Also die Folge ist belanglos.
Ja, die vielen Fehler, das hast du gesagt, ja, das war auch irgendwie nicht so ganz, wie sagt man, durchdacht. Will Sokar oder die Gold, wollen die jetzt, dass er stirbt oder gefangen nehmen? Also SG-1 ist sich da unsicher, obwohl die halt beschossen werden, ist ein bisschen merkwürdig an der Stelle. Ja, und mit diesem rauswählen, wann Carter jetzt diesen Code oder das Programm da jetzt schnell geschrieben haben soll, bin ich mir jetzt auch nicht sicher, wie das vonstatten gegangen sein soll. Ja, was ich aber noch einen interessanten Faktor fand, dass man hier nochmal drauf eingeht, die Sache zwischen Wirt und Symbiont, dass das nochmal thematisiert wird, dass das doch auch zu beachten gilt, obwohl natürlich Apophis da die dominante Person oder wahrscheinlich 3/4 da oder noch mehr Prozent des Körpers sozusagen beherrscht. Das hat mir gefallen. Und also ich denke, die Folge hat einen kleinen Apophis-Bonus bei mir auch. Du hattest es schon gesagt, wenn sie eigentlich fast nur im Stargate Center spielt. Ja, deshalb würde ich doch nochmal sagen, Daumen quer, aber jetzt auch, ja, also es geht schon doch trotzdem noch deutlich besser. Gerade so, würde ich sagen. Ja, dann in 2 Wochen haben wir für euch die Folge One False Step und im Deutschen tödliche Klänge. Das waren, glaube ich,
Ich habe keine Ahnung.
Ich hatte ein Bild gesehen, dann wusste ich wieder, welche Folge das war. Und da ging es um irgendwelche, ging es da um Hörfrequenzen, dass die da krank werden. Das waren diese Leute in diesen weißen Anzügen.
Ach so, du redest von Death Island Earth. Grauer Anzug, hohe Stirn, so weiße ähnlich. Haare und okay.
Tödliche Klänge, genau. Also die hatten alle, auf jeden Fall waren die alle sehr bleich und auch so weiß bemalt mit so Kreide oder sowas rituell. Ich glaube, Pflanzen gingen dann auch kaputt. Sowas in der Richtung war das. Jedenfalls kommen wir mal wieder weg von der Erde. Das ist doch auch etwas. Und wahrscheinlich auch länger als in dieser Folge, aber schauen wir dann genau in 2 Wochen. Dann, Thomas, mach mal wieder schön aggressive Werbung.
Das muss ich sogar. Ich habe mir sogar was dafür überlegt, weil ich hatte ja gestern so ein Gespräch auf Twitter. So von wegen, ne? Liebe Leute, ne? Ihr wisst ja, ihr könnt uns überall hören, auch überall bewerten. Die schlechten Bewertungen bitte beim Chef Rontent lassen. Ne? Wir nehmen nur 5-Sterne-Bewertungen an. Und wenn ihr Nachhilfe da braucht, also von wegen, wir holen dann einfach den Psychostrahler raus und dann wird das mit den 5-Sterne-Bewertungen auch was. Also
ja, wir haben auch so einen Filter, also andere Bewertungen kommen gar nicht erst an. Also die werden
genau, wir haben mit den ganzen Netzwerken gesprochen, also versucht es erst gar nicht, es gehen nur 5-Sterne-Bewertungen. Ja.
Und bevor wir es vergessen, ja, es ist jetzt ein paar Tage früher, aber wir wünschen euch natürlich auch schöne Weihnachten da, eine schöne Zeit natürlich.
Warte mal, wann kommen wir raus?
12.12. Genau, die nächste kommt nämlich erst am 26.12. Ja.
Ach so, also die kommt jetzt am 12.12.
Genau, die wir jetzt aufgenommen haben.
Ja, ja, okay, dann ist ja wirklich, dann ist die übernächste ist am 26.12. Ja, frohes Fest, besinnliche Feiertage, heutzutage weiß man ja auch leider nicht, was man einem wünschen leider kann. Ne? Viel Spaß mit euren Lieben oder so. Ne? Ist das dann verpönt? Darf man überhaupt? Ich habe keine Ahnung.
Ihr wisst, wie es gemeint ist. Und
langsam ist das auch irgendwie alles.
Vielleicht
lasst euch impfen.
Lasst euch impfen und wir gehen alle dann mal durchs Gate. Vielleicht.
Ja, wie gesagt, frohes Fest. Guten Rutsch brauchen wir noch nicht zu noch wünschen. Nicht. Wenn wir am 26. Noch eine Folge raushauen, können wir das dann machen.
Dann macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.